Hallo, da sind wir wieder, die Kulturpessimisten, Folge 31. Ich begrüße den Erik. Hallo Erik.
Hallo Christopher.
Und dieses Mal zum ersten Mal begrüße ich auch den Patrick. Hallo Patrick.
Hallo zusammen, ich freue mich.
Ja, wir haben ein neues Teammitglied, wie ihr das schon feststellen konntet. Der Patrick hat sich auf unsere Stellenausschreibung beworben und nach mehreren Vorgesprächen, einem Intelligenztest und einer langwierigen Trainingsprozess haben wir ihn jetzt in das Team aufgenommen und wir freuen uns, ja, dass du dabei bist.
Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Das Kulturpessimisten-Bootcamp war ziemlich anstrengend, aber es hat dann glücklicherweise doch geklappt.
Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was qualifiziert dich denn, Kulturpessimist zu sein?
Naja, ob mich das qualifiziert, das müssen, glaube ich, andere entscheiden. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass mir die Themen ziemlich zusagen, dass ich mich auf jeden Fall in dieser Welt bewege. Filme, Serien, Apps vor allen Dingen, Podcasts, das sind so auf jeden Fall mein Steckenpferd. Das macht mir Spaß und macht mir ziemlich Spaß, darüber zu reden und bin mal gespannt, was so alles auf uns zukommt.
Ja, sehr schön.
Im Gebiet des Podcasts bist du ja jetzt auch nicht mehr so unbewandert, ne?
Ja, also so ganz jungfräulich nicht mehr. Seit kurzem, ich glaube irgendwie Anfang Februar, habe ich mit dem, um ein bisschen Schleichwerbung hier zu betreiben, mit dem Carol einen Podcast namens Vor einem Jahr gestartet. Da reden wir einfach irgendwie über die Nachrichtenlage vor einem Jahr, immer die aktuelle Kalenderwoche betreffend. Und diesbezüglich, wie gesagt, dann eben nicht mehr ganz so jungfräulich. Hab gesehen, dass mir das ziemlich Spaß macht und ja, hab Lust da noch an einem weiteren Podcast mitzuwirken. Und vor allem, wie gesagt, wenn es um die Themen geht, die mir dann besonders Spaß machen.
Ja, sehr schön. Das war die Vorstellung unseres neuen Teammitglieds Patrick. Und wir kommen gleich in das Standardprogramm. Und das umfasst diesmal Serien-Updates und das ganz schön viele. Das erste Serien-Update, was sicherlich schon einige von euch mitbekommen haben, die zweite Staffel von Better Call Saul, der Spin-off-Serie oder der Prequel-Serie von Breaking Bad, hat jetzt auf Netflix für uns Deutsche begonnen. In den USA läuft sie auf AMC, das verwechseln ja viele, das ist keine Netflix-Inhouse-Produktion, sondern die haben nur die exklusiven Streaming-Rechte weltweit oder ja Netflix-weit. Und da gibt es jetzt schon 3 Folgen, die kommen auch wöchentlich, was ja für Netflix-Serien dann ungewöhnlich ist. Und es gibt auch einen deutschen Begleitpodcast dazu, der heißt BCSW, Better Call Saul Weekly, wird gemacht vom lieben Max Snyder und der Erik und ich, wir waren da auch in der ersten Folge der zweiten Staffel zu Gast und ich werde wahrscheinlich auch in der dritten Folge jetzt wieder zu Gast sein. Da gab es terminliche Verschiebungen. Aber ja, wenn ihr auf sowas mögt, also ich finde das ja immer sehr nett, so ein Begleitpodcast, wo man die Folge nochmal begleitet, Revue passieren lassen kann, dann hört doch mal in den Better Call Saul Weekly Podcast rein.
Ja, genau. Da habe ich ja jetzt schon 2 Podcasts in meiner Liste zu Better Call Saul.
Ah, genau. Kannst du noch erzählen, was der andere ist?
Ja, da gibt es ja noch diesen Better Call Saul Insider Podcast, der wirklich von den Produzenten da gemacht wurde und hauptsächlich von Kelly Dixon produziert wird und die hat immer Showwriters und sowas zu Gast, Bob Odenkirk oder auch mal, wie heißt der Mike spielt?
Jonathan Banks.
Genau, halt so verschiedene Leute.
Ja.
Das ist immer ganz, ganz nett, wie sie so drüber reden und dann doch noch einige Details verraten, wie zum Beispiel in der ersten Episode das mit der Whisky oder was das war, eine Tequila-Flasche.
Ja, genau, dass das die Tequila-Flasche war, die auch schon in Breaking Bad vorkam. Ich finde diese zweite Staffel sehr schön, weil Vince Gilligan und Peter Gould, die zwei Serienschöpfer, die ja auf Breaking Bad gemacht haben, die sind jetzt bisher in jeder Folge dabei. Und das ist natürlich ein besonderer Schmankerl, wenn man die Macher der Serie nochmal zu jeder Folge ihr Kommentar abgeben lässt. Und sie haben auch schon angekündigt, dass es mehr davon auf der DVD gibt. Also es gibt da nochmal ein umfassendes DVD-Commentary-Track zu Better Call Saul und das kriegt man hier in der Podcast-Form teilweise dann auch kostenlos und muss sich dann nicht die DVD kaufen.
Cool.
Ja, das war Better Call Saul. Dann steht uns noch eine weitere Netflix-Serie ins Haus, nämlich Daredevil. Diesmal wirklich eine Netflix-Eigenproduktion. Da steht auch Staffel 2 an und es geht los am 18. März, also in 2 Wochen, wahrscheinlich an einem Freitag. Die ganzen Netflix-Serien starten immer freitags. Wahrscheinlich so, dass die Leute dann am Wochenende durchbingen können. Genau, also 18. März in 2 Wochen. Wir erwähnen das hier nur schon, weil das ja vor der nächsten Folge sein wird und Daredevil wir ja hier ausführlich besprochen haben. Was gerade ganz aktuell angelaufen ist, ist House of Cards Staffel 4. Ich muss wahrscheinlich nicht mehr erzählen, um was es um House of Cards geht. Hier ist es aber das Problem, dass Netflix, bevor sie diese ganzen Weltherrschaftspläne hatten, die Rechte für House of Cards nämlich schon bis zur Staffel 4 in die Zukunft verkauft haben in Deutschland an Sky. Und man deshalb immer noch nicht bei Netflix-Start die Serie auch in Netflix Deutschland sehen kann. Und sich etwa bis August, habe ich gehört, gedulden muss. Aber man kann sich, wenn man nochmal einen Zehner im Monat übrig hat, ich meine, in einem Monat sollte man die Serie, die Staffel dann durchhaben, kann man sie sich auf Sky Online anschauen. Das ist der wahrscheinlich am wenigst schlimmsten Dienst von Sky. Die sind alle sehr, sehr schlimm und sehr, sehr unbenutzbar. Aber ich glaube, Sky Online ist der wenig schlimmste, weil es wirklich so monatlich kündbar kostet nur 10 Euro und ja, funktioniert teilweise auch. Dort kann man sich jetzt schon House of Cards anschauen, Staffel 4 und sogar schon in deutscher Synchronisation. Das habe ich auch erst heute festgestellt, aber es soll Leute geben, die darauf noch Wert legen. Und ja, kann ich empfehlen, wenn ihr da so wie ich nicht warten könnt.
Dazu passend habt ihr den Tweet von Netflix Deutschland gesehen von heute.
Ja, ich fand das sehr lustig. Es gab auch eine Antwort vom Sky-Account.
Ach, die habe ich noch nicht gesehen.
Ja, kann ich mal verlinken. Es ist dieses GIF, wo Frank Underwood die Tür zum Oval Office schließt und den Zuschauer so anschaut. Fand ich sehr, sehr lustig.
Sehr gut, ja.
Genau, und dann haben wir noch einen Quotenhinweis. Erik, ich glaube, das ist dein Spezialgebiet zurzeit.
Ja, also ich habe versucht, da was rauszufinden zu dem, wie die Quoten angelaufen sind, aber ich habe nichts rausgefunden. Vielleicht erst mal kurz, worum es geht. Darüber hatten wir ja schon das letzte Mal beworben, dass jetzt Doctor Who endlich wieder im deutschen Free-TV zu sehen ist, Serie. Und zwar bei 1 Festival und das ist halt am Montag angelaufen. Aber so recht zu den Quoten habe ich jetzt nichts gefunden.
Ja, anscheinend sind diese Spartensender nicht in den üblichen Quotenauflistungen, die man abrufen kann. Müsste man mal vielleicht irgendwie direkt mit DWDL anfragen. Auf jeden Fall ist der Hinweis, schaut das alles an. Ist natürlich schon eine ältere Staffel, aber eine der guten, nämlich die 5. Staffel. Die erste mit dem neuen, mit dem Matt Smith-Doktor, die ich für sehr, sehr gut halte. Und ist ja auch in deutscher Synchronisation, aber support your local dealer. Wenn da viele einschalten, dann wird sich wahrscheinlich auch die ARD überlegen, die weitere Doctor Who-Staffeln und wahrscheinlich auch dann aktuelle Doctor Who-Staffeln einzukaufen. Ist ja nicht so ganz unüblich. Also die ARD kauft ja auch Sherlock immer wieder ein und Musketeers, also die kaufen relativ viele BBC-Serien. Und wenn das da Doctor Who auch irgendwie gut angenommen wird, würde ich mal denken, dass die auch da die aktuellen Staffeln einkaufen werden. Und das ist natürlich das Ziel, was wir hier alle haben.
Ja, ich habe am Anfang der Woche direkt mal reingeguckt, um mich auch so ein bisschen über die Qualität der Synchro so zu informieren. Ich finde, es ist okay. Wenn man das Original nicht kennt, kann ich sagen, kann man es auch so gucken, aber naja, es ist schon an manchen Stellen auch wieder komisch übersetzt.
Ja, also wenn man sich halt an die englische Originalversion gewöhnt hat, dann sind Synchronisationen immer etwas schwierig und ich kann auch nicht einschätzen, ob Synchronisation gut oder schlecht ist. Also für mich sind die einfach alle schlecht, weil ich einfach das Original gewöhnt bin. Ich weiß nicht, Patrick, schaust du Serien hauptsächlich auf Englisch oder auf Deutsch?
Hauptsächlich auf Englisch, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, auf jeden Fall auf Englisch.
Ja, also zum Beispiel der Max Snyder ist ja so jemand, der das doch wirklich auf Deutsch schaut. Und ja, der sagt also zum Beispiel, dass die Synchronisation von Better Call Saul ziemlich gut sei.
Okay.
Und ich glaube, ich habe auch was von ihm auf Twitter gelesen, dass auch Doctor Who ertragbar sei. Ja.
Was wir ja auch schon erst Debatte hatten, ist, dass es ja im Fernsehen über die normalen Ausstrahlungswege eigentlich auch so eine Technologie gibt, die sich Zweikanalton nennt, die aber kaum genutzt wird. Außer leider maximal hier bei uns in Sachsen im MDR wird es halt für Sorbisch noch benutzt, aber sonst findet das ja irgendwie kaum Anwendung. Da würde ich mir wünschen, dass man da bei manchen Fernsehsendern da ab und zu mal tiefer in die Tasche greift und sich noch die Rechte für die Originaltonspur sichern würde.
Wäre natürlich wünschenswert, aber ich glaube, da sparen sie sich einfach die paar Kröten. Leider Gottes, ja, sehe ich so wie du.
Ja, wäre natürlich, ich sehe ja generell keine Zukunft des linearen Fernsehens. Aber was ich zum Beispiel ziemlich interessant finde, ist, dass Thilo Jung mal auf einer Diskussionsveranstaltung gesagt hat, eigentlich könnte die ARD ziemlich geil werden, wenn die einfach diese Kulturvernichtung einstellen würden und 60 Jahre Programm in die Mediathek hochladen würden.
Oh ja.
Dann hätten wir ja eine Art Netflix über 60 Jahre deutsches Fernsehen. Und ich sag mal so, 60 Jahre deutsches Fernsehen, da ist einiges bei rumgekommen.
Na klar.
Und das wäre wahrscheinlich der Winning Move, um noch irgendeine Chance gegen Streaming-Angebote zu haben, nämlich einfach selber eins zu werden. Und im Grunde ist es ja auch egal, wie es ausgestrahlt wird. Die können gerne immer noch ihr lineares Programm fahren. Aber einfach das Archiv mal verfügbar zu machen, wäre das Mindeste, was man für dafür machen kann, dass man da irgendwie eine sichere Finanzierung durch die Rundfunkabgabe sich gesichert hat.
Ja, so ein paar alte Sachen gibt es da ja schon, die auch ein Interesse finden könnten. Also zum Beispiel so alte Schimanski-Tatorte oder sowas könnte ja auch für uns interessant sein.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass da die DVD, also es gibt ja Tatort auf DVD, und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie signifikante Einbußen durch den Verkauf von DVDs aus öffentlich-rechtlichen Programmen geben würde, wenn sie einfach das als komplett Mediathek zur Verfügung stellen würden.
Ja, wer Sammler ist und die DVDs im Schrank stehen haben will, kauft sie sich so oder so.
Das sind wahrscheinlich eh nur die alten Leute, die sich noch, die auch noch beim irgendwie Deutschlandfunk Mitschnittservice irgendwie Kassetten bestellen mit einer bestimmten Sendung. Wo ich ja heute auch wieder das doof fand, ich wollte mir die, es gibt ja beim Deutschlandfunk Kultur diese Sendung Kultur, Pop und etc., wo sie immer einen Gastmoderator haben, der dann auch die eigene Musik mitbringen darf. Und da gab es 2008 eine Sendung mit Roger Willemsen und die wollte ich dann anhören, aber die war natürlich dann nicht mehr verfügbar, was ziemlich schade war.
Das ist immer ärgerlich, sowas. Ja. Irgendwie, also Verständnis habe ich da ehrlich gesagt keins für, aber jetzt hoffen wir mal und blicken gespannt in die Zukunft. Vielleicht tut sich da was in die Richtung.
Ja, also ich glaube, hier, da ist das, das Gebot friss oder stirb. Also entweder sie machen es oder sie werden eingehen.
Ja, denke ich auch, ja.
Ja. Aber kommen wir
aber zu. Aber es gibt ja immer noch gute Veröffentlichungsstrategien, was wir auch schon oft genug hatten, dass zum Beispiel das ZDF da ziemlich weit vorn dran ist jetzt mittlerweile und Sachen ins Internet stellt, also auf die Mediathek, bevor sie ausgestrahlt werden. Ja. Zum Teil, also Neo Magazin ist da ganz vorn dabei. Auch dieses hier, Morgen höre ich auf, war immer schon irgendwann vormittags da in der Mediathek.
Ja, genau.
Das muss man ihnen schon hoch anrechnen, finde ich auch. Trotzdem irgendwie traurig, dass man das so explizit dann oder dass man sie diesbezüglich explizit loben muss, weil es doch irgendwie selbstverständlich sein sollte. Aber nichtsdestotrotz, so wie das gesagt, finde ich echt
das gut. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Definitiv,
ja. Ja. Zuckerbrot und Peitsche. Manchmal muss man sie kritisieren, manchmal muss man sie auch loben.
Richtig.
So, weißt du, Gottesmühlen mal langsamer, die Mühlen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks mal noch langsamer.
Noch langsamer.
Aber kommen wir zu weniger deprimierenden Themen, nämlich zu unseren Hauptthemen für diese Sendung. Und da haben wir zum einen eine Filmbesprechung, nämlich des Filmes Deadpool. Das ist ein Film über einen Marvel-Charakter, der unter Kennern ziemlich beliebt ist. Deadpool, wer es nicht kennt, ist eine Figur, die sehr stark auf der Metaebene operiert, sehr, sehr viele lustige Sprüche hat und auch ganz oft die vierte Wand durchbricht und mit dem Leser direkt spricht. Und Deadpool gab es schon mal in einem Kinofilm, nämlich in dem ersten Wolverine-Spin-Off, das wann kam das eigentlich?
2009, glaube ich.
Genau. Und da haben sie ihn richtig verkackt, indem sie ihn halt in Anführungsstrichen cool machen wollten, weil man halt damals noch nicht so zuversichtlich war, was lustige oder selbstironische Charaktere angeht. Und viele Fans waren zu Recht entrüstet über diese Darstellung ihres Charakters oder ihres Lieblingscharakters. Und es hat jetzt sehr, sehr lange gedauert, das war ein langer Prozess, bis dieser Deadpool-Film rauskam. Es gab mal Testaufnahmen, also wo man einfach mal getestet hat, ob dieser Charakter wirklich funktioniert. Und das wurde dann irgendwie an die Öffentlichkeit geleakt und man vermutet, dass, oder es gibt Gerüchte, dass das Ryan Reynolds, also der Hauptcharakter, also der den Hauptcharakter spielt, selber war, weil er selber ja ein großer Deadpool-Fan ist und dieser Film wirklich ein Projekt, ein Anliegen von ihm war. Und das war wirklich ein Kampf, diesen Film rauszubringen. Das schon, also, und der wird auch richtig lange erwartet. Also es gab schon bevor die eigentlich Werbekampagne anlief, sehr viele Leute, die sich sehr auf diesen Film gefreut haben. Und wir haben ihn jetzt alle gesehen, soweit ich informiert bin, oder? Mhm. Könnt ihr mal erzählen, habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Erik?
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Ich auch, leider Gottes. Ja. Aber so leider nun auch oder nicht. Also ich muss sagen, ich habe mir den Film auf Deutsch angeschaut, aber die Trailer beziehungsweise zahlreiche Ausschnitte auf Englisch. Und so kacke war das jetzt nicht.
Ja.
Also natürlich ist es kein Vergleich zum Originalen, aber die Übersetzung ist jetzt nicht so verkackt worden in dem Sinne, dass sie versucht haben, wörtlich zu übersetzen, sprich, dass es da irgendwie gar nicht passt teilweise, sondern sie waren da schon ein bisschen kreativ.
Ja, also ich habe es auch auf Deutsch gesehen, obwohl ich in der Presseverführung war und das ja meistens so ist, dass es dort auf Englisch ist. Mhm. Aber wie ich schon von anderen gehört habe, ist anscheinend so, dass viele Journalisten das nicht wollen, weil die natürlich auch nicht alle so gut Deutsch, so gut Englisch sprechen, gerade wenn es irgendwelche, wenn du irgendwie in Stuttgart gehst, da ist halt viel Lokalpresse, viele so Lokaljournalisten, die halt alle nicht so firm im Englischen sind oder nur teilweise. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich fand die Synchronisation auch nicht schlecht. Aber wahrscheinlich, weil ich mich dran oder weil ich es nicht anders gehört habe. Also es ist halt so eine Gewöhnungssache und da habe ich es halt zuerst auf Deutsch gehört, bis auf jetzt die Trailer und solche Sachen. Und was ich da vergleichen konnte, ist, dass sie da auch, was für mich immer so ein Anliegen ist, auch die Stimmlage immer gut getroffen haben. Also was mich wirklich immer sehr stark ist, wenn der Originalcharakter und die Synchronstimme sich so von der Klangfarbe unterscheiden.
Oh ja, ja.
Und da haben sie es wirklich gerade bei Ryan Reynolds ziemlich gut hinbekommen.
Stimmt.
Ja, worum geht's? Wir machen erstmal spoilerfrei, wo man da auch nicht so viel spoilern kann. Dieser Film nimmt sich selber nicht so wirklich ernst. Aber worum geht's in Deadpool? Es geht um den Auftragskiller, wie heißt er denn wirklich? Auftragskiller Wade Wilson, der bei den Special Forces war und jetzt so als privater Assassin und Henchman quasi arbeitet. Und er hat eine Freundin, die heißt
Vanessa,
genau, gespielt von Marina Baccarin, die man ja auch aus Firefly kennt. Dazu später mehr. Es fängt halt so an, wirklich für so einen Liebesfilm mehr oder weniger. Also kein wirklicher Liebesfilm, aber es hat am Anfang halt, es geht viel um ihre Beziehung. Ist ja auch dann am 14. Februar, also am Valentinstag, wo ja traditionell viele so romantische Komödien anlaufen, angefangen und es geht erstmal um die Beziehung der beiden und dann wird halt festgestellt, Wade Wilson hat Krebs überall und wird sterben.
Im Endstadium, genau.
Ja, Krebs im Endstadium und Er wird dann von einem Mann im Anzug angesprochen und sagt, ich habe hier eine Operation, wenn sie da zustimmen, dann können wir sie heilen und sie können weiter mit ihrer Freundin zusammen sein. Und er geht halt dorthin und stellt halt fest, das sind halt so verrückte Wissenschaftler, die Tests an Leuten durchführen, um das X-Gene zu aktivieren. Also das spielt ja in dieser X-Men-Welt und da gibt es ja dieses X-Genom, was halt diese X-Men-Kräfte hervorruft. Und bei manchen Menschen sind die halt noch nicht erwacht. Und sie nehmen halt Leute, die halt nichts mehr zu verlieren haben und unterziehen dann halt ganz brutale Tests, um diese X-Gene zu aktivieren. Und das hat dann bei Wade Wilson auch geklappt. Er bekommt super Heilungskräfte, es wird stärker, aber halt sein Hauptfeature ist halt seine super Heilungskraft. Also dass ihm sogar ganze Körperteile nachwachsen können. Aber er wird dadurch, dass er so starken Krebs hat und der seinen Körper ständig zerstört, sieht er halt ganz, ganz schlimm aus, also ganz übel mitgenommen aus. Und ist zwar jetzt unsterblich, aber kann sein Gesicht halt nicht wirklich noch auf der Straße zeigen. Deswegen trägt er auch immer den roten Ganzkörperanzug. Und jetzt ist er auf der Suche nach Ajax, diesem Wissenschaftler, der ihm versprochen hat, ich kann dich wieder schön machen, aber dann halt weggelaufen ist. Und er ist jetzt halt auf der Suche nach ihm und Ajax ist auch super stark und er möchte ihn halt bezwingen und ihn zwingen, ihn wieder schön zu machen. Und ja, das ist so der Plot, der ist, wenn ihr das jetzt so hört, natürlich ziemlich dünn. Aber darum geht's auch gar nicht in dem Film. Es geht einfach um die Gags, um die Witze und um die Kampfszenen. Und mehr möchte ich jetzt inhaltlich auch gar nicht zu dem Film verraten. Es gibt natürlich dann ein episches Endbattle und es kommen auch noch andere X-Men, Negasonic, Warhead und Colossus, die auch noch sehr lustig sind.
Hätte ich kurz eine Frage dazu.
Ja.
Weil ich habe jetzt nicht alle X-Men-Filme gesehen, vor allen Dingen die neueren nicht. Tauchen die schon mal in den originalen Filmen auf?
Nein. Das sind halt X-Men, die es halt natürlich in der X-Universum schon gibt, aber die halt noch nicht groß in den X-Men-Filmen gefeatured wurden. Da wird ja auch dann humoresk drauf Bezug genommen, dass sie irgendwie sagt, ihr seid das, hat das Studio halt irgendwie keinen teuren Schauspieler bekommen oder ist das jetzt hier wirklich der Ausverkauf der X-Men? Genau. Ja. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was sind denn eure Einschätzung zu dem Film? Es ist ja so, dass die professionellen Filmkritiker gespalten sind. Es gibt Leute, die den Film hassen und es gibt Leute, die diesen Film lieben und dazwischen ist irgendwie gar nichts. Und ich sag mal, unser Neuling fängt mal an. Patrick, was hältst du von diesem Film?
So wie du es schon sagtest, also es gibt entweder irgendwie so Hate it or Love it Bezüge, sprich entweder hast du ihn oder liebst du ihn, ist auf jeden Fall eine Geschmackssache. Ich persönlich finde ihn eigentlich ziemlich gelungen im Hinblick darauf, dass man eben mal versucht hat oder versuchen will, ein bisschen einen anderen Action-Comic-Heldenfilm den Leuten zu präsentieren. Wie du es gerade gesagt hast, gerade diese Meta-Ebenen-Geschichte, wo eben versucht wird, auf humoristische Art und Weise, per Seitenhieb teilweise, auf andere Produktionen aufmerksam zu machen. Ich will jetzt hier bewusst spoilerfrei bleiben. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich gelungen. Es gibt, glaube ich, an die 100 Querverweise, die es da so geschafft haben in den Film. Ich finde ihn ziemlich lustig, aber auch eben unter dem Hinblick, dass du ins Kino gehst, wenn du Lust hast auf seichte Unterhaltung. Nichts Tiefgründiges zu erwarten. Aber ich finde auch den Ryan Reynolds hier ziemlich gut gewählt. Man kennt ihn ja aus vorigen Comic-Verfilmungen oder aus einer ganz bestimmten, aus Green Lantern.
Ja.
Die unter anderem auch Erwähnung findet, die ist jetzt nicht so, die jetzt nicht so qualitativ hochwertig war. Aber ich denke, man sieht ihm hier oder man fühlt es einfach, dass er persönlich Deadpool mag, ja? dass er die Rolle oder diesen Comichelden an sich, die Comicfigur mag, und man kauft ihm das auf jeden Fall ab. Ich finde, ziemlich gute Wahl. Auch der sonstige Cast, finde ich, passt ganz gut. Auch gerade der TJ Miller, den man vielleicht aus unter anderem aus Silicon Valley kennt. Ganz, ganz gut gewählt. Find alles in allem eine gelungene, seichte Unterhaltung.
Erik?
Ja, für mich war das wieder mal so ein Film, wo ich hier ohne sehr viel Vorinformation reingegangen bin. Mir ist halt davor schon aufgefallen, dass der so ein bisschen sehr gehypt wird und dass den sehr viele mögen. Und ja, war dann sehr amüsiert in dem Film. Das ist mir schon direkt, ja, das ist natürlich schon direkt in der Intro-Szene aufgefallen, in welche Richtung das in dem Film geht, nicht von wegen, wo ja eigentlich normalerweise die Namen von Producern und so stehen, da irgendwie immer irgendwelche Einschätzungen, was Deadpool über die Leute denken könnte, da stand. Wo zum Beispiel dann Storywriter stand und der wirkliche Held der Geschichte und sowas.
Ja, genau. Also der Film fängt halt, also als ich da saß mit den anderen Journalisten, ich bin Journalist, falls ihr das noch nie mitbekommen habt, ich bin ganz wichtig. So. Nein. Da fing halt dieser Film an und ist schon dieser Pre-Credits, also diese Credits, die vor dem Film kommen und die dann ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, auf jeden Fall sehr lustig waren. Die haben mich schon sehr von diesem Film überzeugt und ich saß dann halt größtenteils einfach mit diesem Grinsen im Kino und gedacht, es ist einfach so lustig und einfach so auch, ja, auch so aus der Deckung heraus. Also es gibt einen Gag, wo, ich spoiler den einfach mal, ist nur ein Gag von 5 Milliarden, wo Wade Wilson in diese Bar kommt, wo er mal abhängt und TJ Miller, sein Kumpel, steht da auch und dann sagt er, hier, der Mann hat nach dir gefragt und dann sitzt halt dieser Anzugträger in der Ecke und dann fragt Wade Wilson, ja, wer ist das, was will er von mir? Und TJ Miller sagt dann, ich weiß es nicht, aber vielleicht bringt er den Plot voran. Aber das war einfach so, ja, das kam so trocken rüber und so unerwartet, dass es einfach richtig geil war. Und so ist halt dieser ganze Film aufgebaut.
Ich kann jetzt noch ein bisschen Trivia reinbringen, also was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also die Szene, wo er mit seinem Kumpel da redet und der sein zerstörtes Gesicht sieht, wo er ihm dann Sprüche gegen den Wand
knallt. Ja, das ist ja schon in den
Trailer. Das soll wohl im Dreh irgendwie ziemlich lange gedauert haben.
Das kann ich mir vorstellen.
Hunderte an Sprüchen gemacht und auch mehr oder weniger Freestyle und dann haben es halt 2 oder 3 davon in den Film geschafft. Aber das muss viel mehr Material davon geben.
Ja, ich glaube einfach, dass sie da wirklich sehr viel auch rumprobiert haben, gerade in diesen Dialogszenen. Und ja, dass Reynolds, wie Patrick schon sagte, einfach diesen Film gelebt hat. Der fand halt Deadpool geil und hat ja auch schon den Deadpool in dem Wolverine-Spin-Off gespielt. Und der hat sich jetzt einfach, wann kam der Wolverine, was meinst du, 2009? Mhm. Also er hat sich jetzt 7 Jahre lang hatte um diesen Film gekämpft und ich glaube, nach dieser langen Zeit ist man wirklich so stark mit dem Charakter verbunden, dass Deadpool an sich ja nicht schlecht werden konnte. Also der Charakter.
War auch, glaube ich, als Produzent beteiligt, kann es sein?
Ja.
Ryan Reynolds selber?
Mhm. Genau. Direktor war Tim Miller. Ich weiß nicht, was der noch gemacht hat. Schau es gerade mal nach. War sein Regiedebüt sogar. Mhm. Er war Titeldesigner bei The Girl with the Dragon Tattoo und Second Unit Director bei Thor The Dark World. Was hat er davor gemacht? Ja, also relativ unbekannt sogar. Und ich glaube, die treibende Kraft in diesem Film war wirklich Ryan Reynolds selber. Hier als weiterer Produzent ist Simon Kinberg noch aufgeführt. Der hat viel Filmwriting und Producing gemacht. Also hier X-Men Days of Future Past, genau, war er Autor und Produzent. Und Star Wars Rebel ist der Executive Producer, also der macht so, sehr viel so in der Disney-Riga, das ist ja jetzt wirklich alles Disney, also von Fantastic Four bis Star Wars Rebels ist das ja wirklich jetzt mittlerweile alles Disney.
Ja.
Er war, Executive Producer, was natürlich zu Deadpool passt, bei Abraham Lincoln Vampire Hunter.
Mhm.
Also, ja. Also ich bin auch sehr begeistert, wie ihr das vielleicht mitbekommen habt. Und ja, es ist auf jeden Fall kein Film für Kinder. Das ist auch noch so ein Ding. Mhm. Der Film ist ja R-rated. Ich weiß nicht, was das in Deutsch übersetzt. Wahrscheinlich so 16, oder?
Unter 17 heißt es, glaube ich, bei den Motion Picture Association. Ich glaube, in Deutschland wäre das unter 16, ne?
Genau. Und es gibt ja, also es ist ja so, dass diese ganzen anderen X-Men-Filme, also das ist ja zwar ein Marvel-Charakter, aber spielt halt in dieser Fox-X-Men-Welt im Kino. Und da sind ja die anderen Filme schon sehr kinderfreundlich. Also nichts, was ich jetzt irgendwie einem 12-Jährigen zeigen würde, der jetzt leicht Angst hat, aber wenn so ein 12-Jähriger irgendwie so X-Men cool findet, dann kann man ja die Filme schon anschauen. Und hier würde ich wirklich sagen, da sollte man wirklich, also nicht unter 15, wenn so Kinder, die entwickeln sich ja unterschiedlich, aber wenn würde ich auch nicht wirklich unter 15 gehen, weil er ist schon wirklich ziemlich hart, auch von der Gewalt, die gezeigt wird.
Mhm.
Ja, der ist schon hart, obwohl ich mich auch noch frage, ob es da nicht vielleicht noch eine Adult-Version davon gibt.
Also ab 18.
Ja.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich schon die Grenze, die sie auch beim Studio rausschlagen konnten.
Mhm.
Oder ob sie vielleicht irgendwann noch einen Director's Cut rausbringen, der dann eine Adult-Version ist, wo sie dann vielleicht noch Szenen reinnehmen, die sie zwar gedreht haben, aber für das R-Rating jetzt einfach rausgenommen haben.
Ja, ich kann sein, dass dann irgendwas noch wahrscheinlich bei der DVD dabei sein wird, aber ich glaube, da so viel ist da auch jetzt nicht mehr gemacht. Also ich glaube, das war schon das, was sie machen konnten.
Ich glaube, dass was ich mir zu dem Humor noch gedacht habe in dem Film, ist, dass der schon ein bisschen auch mit auf der Bugwelle jetzt schwimmt von Guardians of the Galaxy und so.
Ja.
Weil der hat erstmal gezeigt, dass das hier, dass so ein bisschen Selbstironie und sowas mehr davon auch gut ankommt. Und dann haben sie halt gedacht, okay, dann können wir auch mal Deadpool bringen.
Ja, wobei Guardians of the Galaxy ja sehr familienfreundlich ist. Also das ist dann eine andere Art von Humor. Und der Direktor von Guardians of the Galaxy, James Gunn, hat sich natürlich auch geäußert zu Deadpool. Oder wurde halt zu Deadpool gefragt und er meinte, ja, Deadpool ist so erfolgreich, ist ja der highest, also der am bestverdienste R-rated Film in der Geschichte.
Ja.
Hat halt gesagt, das hat halt funktioniert, weil es neu war. Weil man das nicht erwartet hatte und weil das halt ungewöhnlich war. Und was ich halt jetzt vermute, ist, dass jetzt alle Filme anfangen, so Witze und Selbstironie und solche Sachen mehr reinzubringen. Also Avengers hat ja auch sehr viele Gags. Mhm. Und ja, das ist halt die Gefahr. Also man darf hier nicht glauben, dass es jetzt hat jetzt funktioniert, weil es lustig war, sondern es hat einfach funktioniert, weil es neu war. Und neu ist immer gut.
Hm. Sie haben jetzt auf jeden Fall schon mal angesagt, dass sie den nächsten Wolverine, den nächsten beziehungsweise eventuell letzten, auch auf jeden Fall R-rated gestalten wollen.
Genau, das ist die andere Sache, dass jetzt, was ich vielleicht gut finde, dass hier Deadpool diesen Bann gebrochen hat, hat auch gesagt, also es geht, können auch R-rated Comic-Filme funktionieren.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie anfangen, Avenger-Filme R zu raten. Ich glaube, da ist einfach die Zielgruppe dann zu klein oder nicht groß genug. Aber ich finde, das kann man durchaus machen, so ein bisschen sagen, okay, das sind jetzt hier die Filme, die ab 12 freigegeben sind. Oder, ja. Weiß nicht, Avengers 12? 6 wahrscheinlich nicht.
Oh, gute Frage.
Und das sind ja die Filme, die
jetzt... Ist das Merch von Avengers ja auch auf Kinder ausgerichtet? Also wenn es da eine Kinderzielgruppe gibt, glaube ich nicht, dass das sehr viel, ja, 12 vielleicht.
FSK 12.
Wenn nicht sogar 6.
Ja, ja, genau. Und ich glaube einfach, dass das gut ist, wenn sich da so ein bisschen der Markt diversifiziert. Ja, das Sequel wurde natürlich schon bestätigt, dass das irgendwann kommen wird. Tja, und ich muss sagen, super Film. Lebt einfach durch die Gags, und ich glaube, den Film muss man auch 2-3 Mal schauen, um wirklich alle Gags mitzubekommen. Also so viel auch visuell, was man ja von amerikanischen Comedies selten gewöhnt ist, da funktioniert ja sehr viel über Dialoge, aber bei Deadpool waren extrem viele auch so Schnittgags.
Ja. Ja.
Einfach so Gags, wo einfach durch den Schnitt ein Witz gemacht wurde, und also auf jedem Level ist dieser Film einfach auch mit so Details vollgepackt, dass man einfach sagen muss, da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Also jeder, der an diesem Film beteiligt war, von Requisite bis Drehbuchschreiber. Gehen wir.
Sogar im Abspann haben sie ja dann noch hier das mit dem gezeichneten Deadpool kleine lustige Szenen reingebracht.
Genau. Ich habe gehört, habt ihr die, seid ihr wirklich bis zum Schluss sitzen geblieben?
Jupp.
Ja.
Wie viele Post-Credit-Scenes gab's?
Also ich habe eine mitbekommen.
Patrick?
Würde ich jetzt auch mal behaupten.
Weil ich habe auch eine mitbekommen, aber ich habe dann am Schluss gelesen, es gab zwei, okay, aber die zweite würde nicht in den Pressescreenings gezeigt werden. Und von dem her bin ich ausgegangen, dass ich die nicht gesehen habe.
Okay.
Okay, dann kann es sein, dass ich vielleicht doch zu früh rausgerannt bin. Also ich habe halt der normale hier Crawl war halt vorbei. Dann kommt ja die Post-Credit-Scene, und dann kommen ja meistens nur noch hier kurz die deutschen Tonspuren und sowas, was denn noch ist. Die deutschen Tonschauspieler, die da
synchro. Also ich bin halt sitzen geblieben, bis halt der Film, also bis das metaphorische Band in der Abspielmaschine geklappert hat. Also ja, aber ich bin halt davon ausgegangen, dass ich das halt nicht gesehen habe, weil ich in der Pressevorführung war.
Dann bin ich vermutlich auch zu früh los.
Ja, wahrscheinlich war das irgendwie auch nur so ein Gerücht. Vielleicht ist es dann noch auf der DVD drauf. Irgendwas, ich habe gehört, irgendwas mit Spider-Man war da.
Okay. Ein Grund auf jeden Fall noch mal reinzugehen. Optimalerweise irgendwie in die OV-Fassung. Ja. Und dann.
Wobei, das muss ich ja auch mal hier anprangern. Es hat irgendwie die Unsitte in deutschen Kinos eingezogen, das nicht mal in OV zu zeigen, sondern in Original mit deutschen Untertiteln.
Oh ja.
Was so ein ganz komischer Hybrid ist von es ist scheiße für die Leute, die das auf Englisch schauen wollen, und es ist scheiße für die Leute, die das irgendwie komischerweise mit entweder ihr geht in die deutsche Version oder in die englische Version. Untertitel könnt ihr zu Hause auf DVD haben, aber bitte nicht im Kino, wenn es nicht gerade irgendwie französische Filmwochen sind oder sowas.
Ja gut, das ist was anderes. Aber finde ich auch ziemlich, ziemlich schmerzhaft. Ne? Gerade die Aufmerksamkeit zieht mich dann halt immer wieder auf die Untertitel. Auch wenn ich es nicht will. Bisschen Scheiße geht nicht, wenn dann richtig.
Und selbst hier in Leipzig gibt es kaum ein Kino, was noch OV zeigt. Also das muss mir auch mal anprangern.
Diese Cine-Stars zeigen zwar OV, aber dann immer bloß von einem Film und dann immer bloß einmal in der Woche gefühlt.
Ja,
ja, das ist ganz komisch.
Ja, ich habe ja das Glück, obwohl das auch meine Weltreise ist, gefühlt, dass ich in Stuttgart dieses OV-Kino habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, Corso Cinema heißt das. Kann ich nur, wenn in Stuttgart wohnt, kann ich nur jedem empfehlen, mache immer gerne Werbung für. Zeigt nur englische Filme und zwar ohne Untertitel.
Okay, cool.
Wobei, zu dem Leipzig-Thema kommen wir ja später zwar nochmal, aber ich habe jetzt bei meiner Recherche irgendwie was gefunden von so einem kleineren Kino in Leipzig. Da weiß ich bloß den Namen nicht mehr. Die haben ziemlich viel OV-Versionen auch irgendwie drin. Und die haben so hier Barrierefrei-Symbole an verschiedenen Filmen dran. Entweder hier halt ein durchgestrichenes Ohr oder Rollstuhl oder.
Ja, es könnte das. Wir kommen später nochmal dazu. Kommen wir jetzt aber zum. Oder wolltest du noch was sagen, Patrick?
Ich wollte noch für alle OV-Liebhaber in und um Karlsruhe die Schauburg in Karlsruhe empfehlen. Die haben eigentlich zu jedem Film immer zusätzlich die OV-Fassung auf jeden Fall parat.
Ja, sehr schön. Kommen wir zu einem anderen unerwarteten Erfolg oder sagen wir mal unerwartet guten Ergebnis. Das ZDF hat ja vor ein paar oder im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr angekündigt, dass es wird ein deutsches Breaking Bad mit Bastian Pastewka geben. Und alle haben kollektiv mit den Augen gerollt.
Ja.
Und ja, das deutsche Breaking Bad, das auf den Namen Morgen höre ich aufhört, lief jetzt als Miniserie, weil das deutsche Fernsehen produziert ja keine kompletten Serien mehr. Nein, 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 wir machen eine Miniserie, weil das viel günstiger ist. Und man Schauen da kein Risiko mal. Eingeben. Genau. Es können wir überhaupt froh sein, dass wir überhaupt über eine Folge hinausgekommen sind.
Mhm.
Aber wir wollen uns nicht oder nicht zu Anfangs beschweren. Genau, Morgen höre ich auf mit Bastian Pastewka erzählt grob. Eine grob vergleichbare Geschichte von einem Menschen, der anfängt, kriminell zu werden aus persönlicher Not. Und da hören auch schon die Vergleichsebenen auf, weil Morgen höre ich auf, funktioniert dann doch auf einer anderen Ebene, gut, aber halt auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, dieser Breaking Bad-Vergleich war einfach nur eine Verirrung des Marketings. Und ich glaube, selbst die die Macher der Serie haben sich sehr schnell von dieser Breaking Bad-Idee entfernt. Und ich finde auch nicht mal diesen Bastian Pastewka als Castingwahl so abwegig, weil muss überlegen, was hat denn Bryan Cranston vor Breaking Bad gemacht? Der war Charakter bei Malcolm in the Middle und war im Grunde genauso eine Spaßfigur, wie Bastian Pastewka es ist. Und er war doch in dieser Serie ungewöhnlich ernst auch. Auch wenn er seine typische irgendwie armer Trottel-Nummer abgezogen hat, war er doch sehr, sehr ernst in dieser Serie. Aber worum geht es denn morgen, höre ich auf? Vielleicht jemand mal anderes, sonst rede ich hier mir den Mund fusselig.
Ich brauche bloß mal kurz den Namen von seiner Rolle, die habe ich wieder vergessen.
Herr Lehmann.
Jochen.
Jochen, ja genau,
Jochen. Ah, ja genau, Jochen, der Jockel.
Ja genau,
ja. Der Jockel. In der ersten Episode erfahren wir halt, dass er ziemlich Geldprobleme hat. Und ja, das reitet sich halt immer mehr in die Scheiße irgendwie. Dann kann er nicht mit dem Geld hier mit der Karte bezahlen und dann fährt sein Sohn noch besoffen bei irgendeinem komischen Nachbar ins Auto und ja, und dann platzt noch der Kredit und er kann keinen neuen aufnehmen und all solcher Mist. Und dann fängt er irgendwann an hier irgendwie, ja, er guckt sich erstmal an, wie sieht so ein Fuffi überhaupt aus und versucht den nachzudrucken und das gelingt ihm auch ziemlich gut. Und dann druckt er halt dann einen ganzen Stapel davon und legt den bei sich irgendwie in die Schublade oder so und auf alle Fälle kommt das dann halt ungewollt in den Umlauf, weil seine Tochter, die irgendwie ihr Taschengeld will, einfach mal hingeht und ja, ich muss aber noch mein Taschengeld bekommen und da liegt ein 50er. Da kann ich den wahrscheinlich, da nehme ich mir den jetzt einfach mal so Kraft meiner Wassersuppe. Und das ist aber halt gerade der gefälschte 50er. Der falsche 50er ist das.
Ja, falsche 50er kennt man ja.
Mhm.
Und den bringt sie dann in Umlauf. Und dann merkt er dann irgendwie, ja, dass das ja funktioniert. Da kommt niemand drauf und kommt dann schon der Scam, den er abzieht, dass er immer nach Frankfurt oder wo er hinherfährt.
Ja, er wohnt, wo wohnt er denn? In so einem Vorort.
Richtig.
Ja, genau, er wohnt in irgendeinem Vorort.
Der Film, der Ort, der lebt davon, dass mal Elvis dort stationiert war. Das ist ja auch ein großes Element dieser Serie, dieser Elvis-Verschnitt. Genau, und was macht er denn in Frankfurt? Also wir erzählen hier ganz den Anfang der Serie, das ist kein großer Spoiler.
Ja, er geht immer in so kleine hier Kiosk-Spelunken und kauft sich irgendwas Kleines, um das Falschgeld gegen sauberes Geld quasi auszutauschen. Dann stößt er aber halt an jemanden, an Damir, der das erkennt. Weil er selber mit Falschgeld irgendwas am Hut hat und dann sperrt er ihn halt erstmal ein und will ihn irgendwie für sich arbeiten lassen. Genau. Und dann verstrickt sich das halt immer mehr und Damir macht immer mehr Druck.
Genau.
Er taucht dann sogar bei ihm zu Hause auf und ja.
Ja, seine Frau soll das
ihn mit nicht seiner wissen. Familie und mit seinen Kindern und so weiter.
Ja, das ist halt eher so, das ist natürlich die Breaking Bad-Schematik, also so von kleinen Anfang und sich dann hocharbeiten. Und ich muss sagen, das Ende war ziemlich geil.
Das Ende war übelst geil, Mann.
Ja, und es gibt dann auch so ganz viele Nebengeschichten. Also seine Frau ist irgendwie unglücklich und hat da so eine Affäre am Laufen mit einem Elvis-Fanatiker und die Tochter hat irgendwie so einen Crush auf so einen Typen aus der Schule. Und ich finde ja, der Sohn ist der geilste. Das ist so ein richtiger Lappen, der nichts auf die Reihe kickt und dann bei diesem schrulligen Rentner da anfangen zu putzen und also das war meine Lieblingsnebengeschichte, einfach dieser Typ, der irgendwie immer wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt.
Der Vincent.
Ja, also das war ziemlich gut und dann halt wieder, wie das sich halt alles fügt ineinander, wie dann sein Nachbar auch noch drin verstrickt ist, was ich auch ziemlich lustig fand. Also sehr viele gute Ideen hatten sie zum ersten Mal. Ja, wenn man die Serie Pastewka kennt, also diese, wo er ja so sich fake selbst spielt, dann kennt man schon die Art und Weise, wie Pastewka einfach Schauspieler, also ist halt jetzt nicht so wandelbar wie ein Christoph Waltz. Aber er entwickelt dann doch die Figur des Jochen Lehmann über die Serie zu einem richtig eigenständigen Charakter, wo ich halt wirklich am Anfang Angst hatte, dass das hier so ein Pastewka-Verschnitt wird, also dass einfach hier eine Abwandlung seiner Figur spielt, die er immer spielt, aber er macht doch hier wirklich dann sein eigenes Ding und die anderen Figuren, ja, wie gesagt, ich bin großer Fan von dem Sohn und das Ende, wie sich das aufgelöst hat, fand ich auch sehr gut, ohne es jetzt hier zu verraten.
Obwohl wir ja eigentlich gesagt haben, dass wir jetzt hier den Spoiler-Teil auch machen.
Stimmt.
Weil den unspoilerigen Teil hatten wir ja schon in der letzten Sendung.
Du hast vollkommen recht, genau. Wir hatten den unspoilerigen Teil schon in der letzten Sendung. Hatte ich komplett vergessen. Ist irgendwie mir vorbeigeflogen.
Und da kann ich noch mal was auf was aufgreifen, was du in der letzten Sendung gesagt hattest, mit von wegen, dass sie ja sehr viel Nebenplots machen und ob sie da nicht hier zu wenig Vertrauen hatten, dass die Hauptstory zieht, und das sehe ich jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Also ich sehe das eher so, dass sie versucht haben, die ganze Familie auch als solches abzubilden und nicht bloß die Geschichte von Jochen zu erzählen. Und auch wie das zum Teil dann übergreift und auch wie sie das am Ende alles miteinander verbinden.
Ja. Genau, dann können wir mal auf das Ende eingehen. Also wir hatten ja bis zur bei der letzten Aufnahme noch eine Folge übrig, die Finalfolge. Und da droht ja alles zu eskalieren. Also fangen wir mal beim Sohn an, der klaut dem Rentner irgendwie seine Waffe, die er damals bei irgendeiner Demo im Polizisten abgenommen hat, oder so erzählte er das. Was wollte er damit machen? Wen wollte er damit bedrohen?
Den vermeintlichen Freund der Schwester.
Genau. Dann schmeißt er diese Party im Haus der Lehmanns. Und die Tochter hat ja dann Sex mit dem Typen. Und dann stellt sich heraus, dass er halt ein Arschloch ist und sie irgendwie nur als Trophäe haben wollte. Und dann nimmt er auch noch Geld aus der Nachtkommode der Eltern als so eine Art Entschädigung für das ganze Geld, was er halt für sie ausgelegt hatte, als er sie verführen wollte.
Und was eine Wette war.
Genau, was eine Wette war. Und das war natürlich alles Falschgeld. Und sie sind dann panisch, weil sie Angst haben, dass sie jetzt auflegen, wenn der hier mit dem Falschgeld anfängt zu bezahlen. Und der legt das in die Kasse von dem Restaurant seines Vaters, weil er da immer das Geld rausgenommen hat. Dann verfolgen halt Bruder und Schwester ihn und nehmen das Geld wieder aus der Kasse, und der Vater denkt natürlich, die stehlen hier Geld aus der Kasse, und dann kommt es zu einer Schlägerei, und währenddessen spielt sich ja die Szene mit dem Fake-Kommissar ab, oder dem Kommissar, der so ein bisschen
Schnabelbach.
Genau, Schnabelbach, der mit den Gaunern zusammenarbeitet und halt von Jochen was wollen sie von ihm erpressen? Sie wollen irgendwas aus ihm rausprügeln.
Ob er den weiß, dem, wo der Bruder ist, der Damir, wo der
genau, abgeblieben genau, ist. Genau, genau, genau. Und er schafft es dann wirklich, Sio zu überzeugen, dass er nicht weiß, wo Damir ist. Aber weiß natürlich ganz genau, nämlich am Boden eines Sees, wo er dann die ganz schlussendliche Schlussszene spielt. Und ja, also der Oberbösewicht aus Frankfurt fliegt ja dann weg mit dem der Schnabelbach ist ja auch in dem Helikopter drin, oder?
Nee, ich glaube, der ist mit dem Auto, mit dem er gekommen ist, weggefahren. Der ist doch da mit dem Kombi mit der Frau angefahren gekommen. Ich glaube, damit ist er dann wieder weggefahren.
Genau, und dann kommt ja der geilste, also das war wirklich die geilste Idee, die sie hatten. Der Handlanger vom Herr Lehmann, der in der Druckerei noch als einziger Mitarbeiter arbeitet. Der hatte immer so eine Spezialmischung irgendwie.
Pfeift sich da einiges rein, ja.
Whisky, Aspirin und halt so eine Mischung. Und also es gibt eine Szene, wo er dann sagt, also mehr als ein Schluck, wenn man nicht gewöhnt ist, das kann gefährlich sein.
Ja, genau. Lehmann kriegt das ja selber ab, weil er einmal so frustriert ist und sieht die Flasche und nimmt da halt einen kräftigen Hieb draus und kippt dann um. Kippt dann einfach aus den Latschen und dann sagt er so, ja Chef, mehr als einen Schluck verträgt man davon nicht, wenn man nicht trainiert ist.
Auch ziemlich gut gespielt, dieser Charakter von Wolfgang Rüther, der setzt das genial um, finde ich. Also einen passenderen Schauspieler auf die Rolle jetzt so, kann ich mir auf Anhieb nicht vorstellen. Echt gut.
Ja, also wirklich so abgefuckter Typ, der halt auch in so einer komischen Behausung wohnt, in so einem alten Schuppen.
Und fertig mit der Welt.
Ja. Und dann bietet halt der Herr Lehmann dem Oberbösewicht einen Schluck an, so als Art Friedensgetränk. Weil er sagt, okay, ich mache jetzt hier weiter für dich die Blüten und wir arbeiten jetzt zusammen. Und der Oberbösewicht will halt irgendwie so zeigen, dass er super cool ist und trinkt halt den ganzen Flachmann leer. Und ab dem Moment weiß natürlich jeder der Zuschauer, was jetzt hier gleich Phase ist. Weil der Oberbösewicht, der fliegt natürlich selbst, weil er so cool ist und das einfach kann. Und fliegt dann mit der Kiste voller 50er und dem Helikopter weg. Und wir sehen, wie er kreist und auf einmal fängt er an, sich zu drehen und das ganze Falschgeld fliegt aus diesem Helikopter und wird über der Stadt abgeworfen und die Stadt, wo spielt die? Deutsche Wikipedia lässt mich natürlich hier wieder im Stich.
Wenn ich noch kurz, weil ich hatte... Das haben sie ziemlich gut hinbekommen, auch mit dem, wo sie da gesagt hatten, erst, dass es ja das deutsche Breaking Bad sei, dass ich schon eine Vorannahme hatte, wo das denn hingehen könnte, dann, wo sie so bei der Szene mit dem Helikopter sind und so. Dann machen sie ja quasi den Deal mit dem Oberboss aus und dann hatte ich so ein bisschen gedacht, ja, das ist ja jetzt hier wieder quasi Breaking Bad Staffel 1 Finale, so, wo er dann mit Tuco und ja quasi für Tuco arbeitet, obwohl der ja auch ganz komisch drauf ist und man eigentlich nicht für den arbeiten will, ist jetzt hier so ähnlich gelagert und dann haben sie es aber komplett auf 180 Grad rumgedreht nochmal.
In Bad Nauheim spielt es.
Genau, Bad Nauheim. Ja, und das wird dann immer Bad Nauheim verstreut wie ein Geldregen und das fällt dann genau in die Szene, wo es diese Schlägerei zwischen den Kindern und dem Restaurantbesitzer gibt und ja, dann können sie halt durch diese unerwarteten Geldregen fliehen, weil dann die Restaurantbesitzer und Kellner und seine Handlanger, die dazugekommen sind, ihm einfach das Geld einsammeln wollen und sie können dann abhauen. Und sie wissen natürlich, also wahrscheinlich ahnen sie es, dass das das Falschgeld ihres Vaters ist, weil was soll es sonst sein? Und genau, und so endet dann die Serie oder die Staffel auf jeden Fall. Herr und Frau Lehmann laufen in den Sonnenuntergang. Und dann gibt es halt die ganze Abschlussszene.
Ich glaube, davor kommt noch diese eine Szene von der Art, wo es in der Staffel einige gute gibt, nämlich wo sie dann in dem von der Party zerstörten Haus alle zu viert sitzen und, überlegen, was macht man jetzt?
Ja, das war auch eine sehr gute Szene.
Diese zwischenmenschlichen Szenen haben sich ja so durchgezogen durch die Staffel. Da waren immer wieder gute Sachen dabei.
Ich fand auch diese alle Karten auf dem Tisch Szene gut, wo sie gesagt haben, ja, ich habe mit dem geschlafen, ich habe die Waffe geklaut und so. Und dann sagt sie, ja, das schaffen wir alles. Und dann gibt es irgendwie eine Szene in der Stadt, wo sie sich irgendwie treffen. Ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall gibt es dann diesen schönen Transition-Shot, wo es dann dieses Plakat, jetzt Tauchkurse im Waldsee.
Ja.
Und dann gibt es halt so einen Übergang und man sieht halt den Waldsee, wo dieser Tauchkurs stattfindet. Und sie tauchen und finden natürlich das Auto mit dem Jockel drin, mit dem Damian drin. Und dann sieht man, wie Herr Lehmann schon irgendwie das geahnt hat und das vom Weiten beobachtet und dann ruft halt ein Taucher die anderen herbei und er weiß, jetzt haben sie ihn gefunden und dann rennt er halt davon und das ist halt diese Zwischenblenden, die es da immer gab. Also ist dann die letzte Zwischenblende auch aufgelöst und damit endet dann die Staffel. Ja, also ich fand diese Zwischenblenden ziemlich scheiße. Also die haben mich wirklich gestört.
Es kam so gewollt rüber für mich. Das war der Punkt. So einen gewollten Spannungsbogen aufbauen von Beginn an, wirklich von der ersten Folge hin. Und jedem ist klar, das ist so quasi die Schlussszene. Ich fand es eben so ein bisschen zu sehr gezwungen, gerade diese Zwischenblenden.
Ja, das war halt in dieser Breaking Bad Staffel mit dem rosa Teddybär.
Ja.
Wo das dann ja auch aufgelöst wurde ganz am Schluss und es eigentlich gar nichts mit der Handlung zu tun hatte, was ja auch ziemlich cool war. Aber das war halt einfach, ja, das war einfach zu viel. Das war zu viel des Guten. Das hätte man sich auch einfach schenken können, ohne dass es hier nennenswerte Abstriche in Qualität der Serie gegeben hätte.
Ich hätte noch ein Wort zu den verschiedenen Handlungssträngen zu verlieren, warum ich die eigentlich ganz, ganz praktisch fand, diese Nebenschauplätze. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass viele Leute sich einfach nicht von der Assoziation lösen können, dass Bastian Pastewka eben, was weiß ich, seit Jahrzehnten diese eine Rolle oder diese eine Figur verkörpert. Diesen klamaukigen, lustigen Typen. Und ich fand genau in dem Hinblick darauf, fand ich das ziemlich praktisch, weil du dich, wenn du dich eben nicht davon lösen kannst, dass der Pastewka eben diese eine Rolle darstellt, immer noch genug Material hast, das Ganze interessant zu finden, beziehungsweise sich da drin zu verlieren. Wie seht ihr denn das?
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube einfach, dass sie auch gemerkt oder dass das einfach so wahrscheinlich aus Unsicherheit heraus kam, dass sie Angst hatten, dass dieser eine Plot nicht genug trägt oder nicht genug Handlungsmaterial liefert. Aber was Erik schon gesagt hat, es hat natürlich diese Familie als Ganzes gut gezeichnet und nicht nur,
auf jeden Fall,
ja. Was bei Breaking Bad ja so der Fall war, nicht nur den Vater, der jetzt hier anfängt, Dinge zu tun. Das wäre vielleicht sogar was ich mir bei Breaking Bad mehr gewünscht hätte, wenn Walt Jr. nicht nur die ganze Zeit gefrühstückt hätte, sondern irgendwie auch einen Handlungsstrang für sich selber gehabt hätte.
Ja, wäre vielleicht eine Spur spannender gewesen, ne? Stimme ich dazu.
Ja. So, der große Elefant, der jetzt natürlich noch im Raum steht, ist die Frage, ob es denn weitergeht.
Ja. Das wollte ich euch fragen. Gibt es da irgendwie Infos zu? Weil ich habe da jetzt auf Anhieb nichts gefunden.
Ich glaube, wenn man morgen höre ich auf googelt, dann wird Auto vervollständigt zur zweiten Staffel.
Okay.
Ich glaube, es ist noch nichts bekannt.
Okay.
Ja, der letzte Eintrag ist vom, also der letzte News-Eintrag ist vom 5.2. und der heißt auch, bekommt morgen höre ich auf eine zweite Staffel. Es heißt, beim ZDF wird drüber nachgedacht. Aber ich glaube, die Kritiken waren jetzt so gut. Oder beziehungsweise, ich hätte so auch das Gefühl, dass generell also auch die Serienkritiker sich drauf geeinigt haben, dass die Serie gut war und ich glaube, dass es eine zweite Staffel geben wird. Aber wie gesagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk dauert dann doch ein Weilchen. Ich muss öfters in der
Chat schauen. Ich hoffe wirklich, dass es weitergeht. Auch nochmal so als so ein bisschen inoffizielle Ansprache an den ZDF, ja.
Hallo Herr ZDF.
Bitte macht das weiter. Es ist einfach so genial gewesen, die erste Staffel und Ja. Bitte macht auch eine richtige Staffel. Also keine Miniserienstaffel, gerne 10, 13 Episoden.
Traut euch.
Das wäre toll.
Ja, genau. Ja, ist natürlich auch, was man sagen muss, ist natürlich jetzt an Breaking Bad angelehnt, klar, aber es ist eine Originalidee. Also es ist keine Buchverfilmung, keine Fortsetzung, kein Remake. Es ist eine originale Idee mit originalen Charakteren, was ich sehr gut finde, was leider heute sehr selten ist.
Hm. Und auch der Cast ist ziemlich gut ausgewählt, finde ich. Ne? Also gerade auch diese kleineren Rollen, so wie dieser Damir Decker, der von Georg Friedrich gespielt wird. Wahnsinn, also echt gut ausgewählt.
So, Georg, die also alle irgendwie Tiefe hatten. Also es war jetzt nicht so, das ist jetzt halt die Frau von ihm und dann ist das halt die Frau von ihm und nicht mehr, sondern die hatten alle noch eine Background-Story.
Ja. Zu Georg Friedrich bekomme ich hier gerade Hinweise aus dem Chat. Der Max Snyder sagt, ich sollte mal Der kleine Mann erwähnen, dass es auf Netflix gibt. Oh. Ich kenne Der kleine Mann nicht. Das ist anscheinend eine Serie mit Bjarne Mädel und eben Georg Friedrich.
Mhm.
Ja, gibt es auf Netflix, ist mir nicht bekannt, aber Alexander sagt, ich sollte mir das mal empfehlen. Und ja, also unser einstimmiges Urteil, morgen höre ich auf, ziemlich gut für eine deutsche Serie. Hat natürlich, ist natürlich eine deutsche Serie und hat natürlich da irgendwie auch dieses, ja, wie soll ich es nennen? Den Stallgeruch einer deutschen Serie, sage ich mal. Also von dem, Dialoge geschrieben wurden, was ich auch schade finde, dass alle Charaktere sehr starkes Hochdeutsch reden und dass man gerade bei so einer Serie, die irgendwo in Hessen in so einem Speckgürtel von Frankfurt spielt, da hätte man neben Damir auch noch irgendwie Leute reinbringen können, die einfach stark hessisch reden.
Ein bisschen Mundart hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Profil gegeben, das stimmt schon. Ja,
ja, hessisch babbeln. Was ich halt generell einfach schade finde, dass in den meisten deutschen Serien einfach die meisten Charaktere einfach geschliffenes Hochdeutsch reden und dass er selbst schon Tarantino angemerkt hatte in, ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt alle Inglourious Basterds, oder?
Mhm. Klar.
Da gibt es ja die Szene in der Bar, wo die Bastards sich als deutsche Offiziere verkleidet haben und genau, es sind ja einige sind ja Deutsche, also deutsche Überläufer, bis halt auf den britischen Filmkritiker, der halt zwar Deutsch spricht, aber halt ohne Färbung. Und das wird er dann angemerkt, so irgendwie, ja, ich weiß alle, wo ihr herkommt, also hier Offizier Frankfurt und so, also er benennt sie halt nach ihren Sprachfärbungen. Und deckt dann halt auf, dass der eine keine Sprachfärbung hat und anscheinend kein Muttersprachler demnach ist. Und das, ja, kann man auch als Kritik am deutschen Fernsehen verstehen, weil es wahrscheinlich auch von Tarantino nicht so gemeint war. Aber ich ziehe das gerne als Beispiel heran, dass wenn man nur Charaktere nur ständig Hochdeutsch reden lässt, dass man da irgendwie keinen Bezug herstellen kann zu dem Ort, wo es spielt.
Stimmt schon,
ja. Mal kurz zu dem Stallgeruch, da hatte ich noch zwei Dinge. Also zum einen ist das in der Serie schon für deutsche Verhältnisse minimal irgendwie. Also wenn man sich da anderes anguckt, Tatort, auch gefühlt bei diesem Deutschland 83 war das sehr viel stärker noch vorhanden als hier in Morgen höre ich auf. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, also in gewissen Nuancen darf auch eine Färbung erkennbar sein, dass eine Serie aus Deutschland ist. Also wenn sie jetzt so total auf USA-Stil gemacht wäre zum Beispiel, dann hätten sehr viele gesagt, ja, denn er kopiert ja nur den USA-Stil, das ist ja überhaupt nichts Eigenständiges mehr.
Ja, aber auch in den USA-Serien haben ja viele Charaktere eine Sprachfärbung, also da hört man ja, ob sie irgendwie aus dem Süden kommen oder von der Westküste oder von der Ostküste. Was ich ja jetzt bei der neuen Netflix-Eigenproduktion Love sehr gut finde, was ja so eine Art Rom-Com-Serie ist, da gibt es ja einen australischen Charakter, Birdie, und die spricht halt ganz starkes australisches Englisch und das macht den Charakter unheimlich sympathisch. Ich weiß nicht, was dann, also ob es da irgendwie die Konnotation gibt, also nur lustige Charaktere können einen Akzent sprechen, also irgendwie, ja, so ein Österreicher kann mal irgendwie österreichisches Schmäh sprechen, aber sonst nur Hochdeutsch, weil gerade dieser der Mitarbeiter von Herr Lehmann, dass der so, also der hätte noch viel mehr hier Hessisch sprechen sollen und auch alle anderen. Also, dass jetzt irgendwie die Teenies irgendwie nicht so, dass die Hochdeutsch sprechen, das ist natürlich klar. Das ist dann auch irgendwie logisch. Aber dass jetzt wahrscheinlich könnte es Pastewka einfach nicht und die Schauspielerin wahrscheinlich auch nicht. Aber man hätte mehr Charaktere einbauen sollen, die irgendwie die Mundart sprechen, die dort lokal gesprochen wird.
Man kann es ja auch bloß so ein bisschen andeuten. Man muss ja nicht so tief reingehen, dass man es dann außerhalb gar nicht mehr so richtig versteht. Ja,
klar.
Ich glaube einfach, wenn man das nur so andeutet, also so eine leichte Sprachwirkung hat, wie man halt als Mensch normalerweise hat, wenn man irgendwo aufgewachsen ist. Also obwohl ich ja auch irgendwie ein Hochdeutsch spreche und keinen Dialekt habe, also nie irgendwie benutzt habe, habe ich ja doch irgendwelche Wendungen, die man nur benutzt, wenn man halt an einem Ort in Deutschland aufgewachsen ist. Also es gibt ja auch irgendwie, ob man jetzt Knäppchen oder Knuste sagt für das Brotende, kann ja schon viel ausmachen.
Stimmt schon, ja.
Ja. Ja, aber das ist jetzt nur so eine Metakritik an der Serie. Inhaltlich fand ich sie gut. Ja, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, möchte ich das Thema an dieser Stelle erstmal beenden, bis die zweite Staffel kommt.
Ich freue mich auf die zweite Staffel.
Ja, tun wir alle. Und damit kommen wir auch schon zu den Picks für diese Folge. Kleinen Moment, Trello wiederfinden. Das erste Pick, ja. Ein trauriges Thema. Aber wir müssen natürlich hier besprechen, weil wir auch sonst Todesfälle hier, wenn sie uns betreffen, besprechen. Und Peter Lustig ist gestorben. Und ich glaube, wir alle haben irgendwie eine Kindheitserinnerung an Peter Lustig.
Mhm, definitiv.
Erik?
Jo.
Ja. Wer die letzten 3000 Jahre unter einem Stein gelebt hat oder nicht aus Deutschland kommt, kann ja auch sein. Mhm. Peter Lustig ist oder war ein Fernsehmoderator, der seit den 70er Jahren oder in den 70er Jahren eine Kinderserie gemacht hat, die zuerst Pusteblume hieß und dann Löwenzahn. Und das war so eine Lernserie. Genau, wann hat hier?
Erste Ausstrahlung?
Ja.
81, glaube ich.
Genau, 81 war dann die Erstausstrahlung und das lief dann bis 2005. Und ab da hat er dann auch nichts mehr gemacht. Also hier steht, am 23. März 2005 kündigte er seinen Rückzug ins Privatleben an.
Mhm.
Seitdem
dann war er, glaube ich, noch mal bei der Jubiläumssendung.
Genau, also natürlich immer wieder Gastauftritte. Er hat dann auch noch, es gibt irgendwie 2005 gab es einen Löwenzahn-Spielfilm, Die Reise ins Abenteuer zum 25. Jubiläum und da war er auch zu sehen. Und dann nochmal in vier Folgen. Er hatte dann immer wieder Gastauftritte, aber seit 2005 war er nicht mehr aktiv im Fernsehen. Und was immer eine coole Trivia über ihn ist, er war ja ausgebildeter Elektrotechniker und er war verantwortlicher Tontechniker bei John F. Kennedys berühmten Ich bin ein Berliner Rede. Mhm. Also wäre dafür verantwortlich, dass dieser Satz der Nachwelt erhalten wurde und hat anscheinend einen guten Job gemacht.
Ja, das stimmt.
Ich habe halt die Erinnerung, dass man irgendwie sonntags war irgendwie, also damals auch nach der Kirche vom Fernseher sitzt und dann kam irgendwie Sendung mit der Maus und dann kam irgendwann mal auch irgendwie auf TV, ZDF-TV Löwenzahn. Und Ich fand das immer sehr lustig. Ich hatte immer so, ich war immer sehr beschämt oder ich hatte immer diesen Fremdscham für ihn, weil er war ja in dieser Serie so jemand, der überall reingelaufen ist und gesagt, was ist denn hier los? Schaue ich mir mal an. Irgendwie auf
völlig unbefangen.
Genau, ja. Baustelle laufen, mal angucken und wenn ich hier Ärger kriege, dann ist das auch kein Problem. Und das hat mich damals furchtbar aufgeregt. Aber ich fand halt seinen Bauwagen cool. Dieses Bett hochziehen konnte. Er hatte dann diese, wie hieß diese Gitarre, die sprechen konnte?
Ich weiß es nicht.
Das ist natürlich sehr peinlich jetzt, dass wir das nicht wissen. Auf jeden Fall hatte er immer so coole Erfindungen, war ja auch so eine Art Hippie. Oder nicht nur, er war ja wirklich so einer, ja. So ein Aussteiger, wohnt in einem blauen Bauwagen und erzählt halt den Kindern was von der Welt. Ist natürlich so typisch 80er Jahre. Oder kann ich mir vorstellen, dass das so typisch für die 80er Jahre war.
Hatte immer so einen Bastler-Einsatz halt.
Ja. Genau.
Ansatz.
Und
Klaus in dem, Dieter.
Genau, heißt Klaus Dieter. Und sein Nachbar, Herr Paschulke, der immer so den spießbürgerlichen Teil der Gesellschaft symbolisiert hat. Und
dem gibt es auch einige lustige Folgen.
Genau.
Und zum Beispiel einmal ging es um gesundes Essen und er frisst immer mehr Zucker und Zucker in sich rein und am Ende zeigt man es so auf seinen Mund und die Zähne schwarz und voller Löcher und
genau, also Herr Paschulke war immer so das Negativbeispiel und irgendwie, dann hat er mal irgendwas über Gartenbau gemacht und Herr Paschulke hatte natürlich immer nur die Tonkügelchen, weil er keine echte Erde haben wollte. Und ja, solche Sachen. Und einer der ersten Computerspiele, die ich hier hatte, war ein Löwenzahn-Computerspiel.
Oh, okay.
Das war mehr so ein Point-and-Click-Adventure und dann konnte man irgendwie rumlaufen und ich weiß irgendwie hinter den Bauwagen gehen und Badewanne anstellen und auf Klaus Dieter klicken und dann hat er irgendwas gemacht. Also das fand ich immer sehr lustig und das war einer meiner ja frühesten Computerspiele, die ich hier gespielt habe.
Stimmt, so eins hatte ich auch.
Ja. Ja, er hat dann noch eine Zeichentrickserie gestartet, die hieß Mammutland, die ich auch ziemlich geil fand. Da hatte ich ein Buch davon. Das war so eine Geschichte, wo auch viel Wissenschaftliches erklärt wurde. Und das war auf so einer Insel mit Mammuts. Und dann haben sie so, ich habe das als Kinderbuch gehabt und dann haben sie erklärt, wie Flaschenzüge funktionieren und es ging darum, dass die Bewohner die Mammutkühe melken wollten und die Mammuts irgendwie hochziehen mussten, damit sie die Kühe melken konnten. Und was ziemlich cool war, sie haben mal in einer ziemlich aufwendigen Geschichte erklärt, wie Computer funktionieren. Und das ging dann irgendwie mit Kürbissen und kein Kürbis, ein Kürbis, kein Kürbis und haben dann halt wirklich in so einer langen, metapherartigen Geschichte erklärt, wie halt das Binärsystem funktioniert und wie daraus halt Computeroperationen entstehen. Und das war, das hat mich damals schon richtig fasziniert und das hat man halt auf eine sehr schöne Art und Weise erklärt und da hing er auch irgendwie mit dabei. Genau, Mammutland hieß die Zeichentrickserie, hatte ich weiß nicht, ob Mammutland, Insel der Erfinder, ist eine 2002 produzierte und 2004 im Kika ausgestrahlte zeichnerische Zusammenarbeit und basierte auf, ja genau, das dicke Mammutbuch der Technik, Original The Way Things Work von David McCauley. Also wenn ihr Kinder habt und irgendwie denen ein gutes Buch über Technik schenken wollt, dann schenkt ihnen das dicke Mammutbuch der Technik, hat mich damals sehr fasziniert. Neben der Dagobert Duck Karl Barks Gesamtausgabe einer meiner Lieblingsbücher. ja, Peter Lustig. Es gibt ja noch die Geschichte, dass er keine Kinder mag.
Ach, ja, diesen Mythos.
Ja, diesen Mythos, der wurde jetzt auch breit und groß und breit aufgeklärt. Es fing ja damit an, dass, ich glaube, es war Kai Biermann.
Kann gut sein. Ja.
Genau, der für die Stuttgarter Zeitung Peter Lustig mal 2005, glaube ich, sogar interviewt hatte. Und er erzählt halt, er hat einen Zeitartikel irgendwie kürzlich darüber geschrieben, wie er halt das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und er, aus Versehen natürlich. Und erzählt halt, dass er so fasziniert von Peter Lustig war, dass er kein Interview schreiben wollte, sondern oder konnte, sondern hat einfach das Protokoll des Gespräches veröffentlicht, ohne irgendwelche Bearbeitung. Ja, weil er einfach gesagt hat, also so faszinierender Mann, das kann ich irgendwie nicht runterbrechen. Und in dem Interview gibt es auch so eine Passage, wo er schon, wo er halt erzählt, wie es ist. Also er hatte natürlich in der Sendung auch oft Kinder. Und er erzählt hat, dass es immer eine Qual war, mit Kindern zu drehen, weil das halt für Kinder ganz schwierig ist, dann irgendwie immer neue Takes zu nehmen und das dauert dann halt ewig. Und er sagt halt, Kinder am Set, das ist eine Quälerei. Und das hat er natürlich irgendwie auch so ironisch und so mit, wahrscheinlich mit so einem Lachen gemeint, aber es kam halt in so einem ganz nüchternen Text ohne Bearbeitung nicht rüber. Ja. Und dann hatte das die Bild-Zeitung aufgegriffen und hat halt eine große Geschichte draus gedreht von Peter Lustig, hier der Kinderstar, der mag keine Kinder. Mhm. Und so, ja, blieb das halt lange Zeit haften.
Ja, wobei man auch noch sagen muss, dass der Kai Biermann diesbezüglich dann sich an den Peter Lustig gewandt hat mit einer Entschuldigung, mit einem Brief und ihm gesagt hat, es tut mir unendlich leid, das war nicht meine Intention. Und Peter Lustig soll daraufhin ganz entspannt und nicht beleidigt, unaufgeregt reagiert haben und gesagt haben, es ist schon in Ordnung. Sagt auch einiges über den Charakter aus, denke ich.
Ja, ja. Es war halt so tiefenentspannt. Also,
ja. Das hat so den Charakter irgendwie ausgemacht, finde ich. Ja. So dieses unaufgeregte, tiefenentspannte.
Ja. Steht hier, dass er schon 1984 an Lungenkrebs erkrankt war und danach nur noch einen Lungenflügel übrig hatte. Mhm. Und was ich auch nicht wusste, er hatte 4 Kinder. Ich dachte, das wäre immer so ein ewiger Junggeselle, aber anscheinend hatte er dann doch Familie, was ich ihm jetzt so nicht zugetraut hätte.
Auf alle Fälle ein großer Teil von der Kindheit, wieder mal mehrere Generationen ja auch, wie auch schon bei der Maus damals. Und was ich noch so ein interessantes Trivia-Ding fand, war, das hatte die Mädchenkuh ausgepackt auch, ist, dass er ja wirklich so heißt, dass er ja wirklich Peter Lustig heißt.
Ja, Peter Fritz Willi Lustig, weil, ja, Deutscher geht's halt nicht mehr.
Und deswegen mussten sie auch keinen besonderen Namen für Löwenzahn sich ausdenken, weil Peter Lustig, was kann man für einen besseren Namen haben für so eine Kinderserie?
Ja. Passt ja echt gut.
War
ja
so gut wie Ralf Kaspers.
Ja, stimmt.
Ist auch ein ziemlich cooler Name. Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also hat viele Generationen geprägt, auch einfach dadurch, dass das halt auch lange im Kika lief. Gibt er jetzt, also Löwenzahn läuft ja noch immer, glaube ich. Mhm. Mit, ja. Der das jetzt macht, der hat aber einen Kunstnamen. Der heißt irgendwie Fritz Ferdinand? Nee. Irgendwas mit Fuchs. Fritz Fuchs. Irgendwie auf jeden Fall so. Und jetzt hat er irgendwie so einen großen Labrador, so einen großen Hund auch noch dabei.
Echt?
Da war ich wahrscheinlich auch zu alt und da war ich auch in dieser Stimmung so, wer ist das, der soll weggehen, ich will Peter Lustig zurückhaben und seitdem habe ich es auch nicht mehr groß geschaut, aber Leute, die das irgendwie mit Kindern schauen, sagen, das ist gar nicht so schlecht, also es hat irgendwie nicht an Qualität groß verloren, aber man war halt in Peter Lustig gewöhnt und dann will man nichts Neues haben.
Klar, dieser nostalgische Wert ist dann doch zu groß, als dass man sich darauf irgendwie einlassen könnte.
Was ich sehr schön fand.
Fritz Fuchs, sagt der Chat.
Genau, Fritz Fuchs. Sag ich mit Ferdinand Fuchs gar nicht so falsch. Mhm. Was ich genau auf Reddit sehr schön fand. Reddit ist ja selten ein Quell von Freude oder von positiver Energie. Und da hatte jemand im Funny Subreddit, was eines der größten Subreddits auf Reddit ist, halt gepostet so irgendwie, ja, Peter Lustig, der deutsche Bill Nye, was ja auch so ein bisschen stimmt, ist gestorben. Und dann tat sich dann halt irgendwie so eine Welle von Leuten auf, die gesagt haben, wie toll sie Peter Lustig finden. Und das ist irgendwie, wenn man das ausdrucken würde, mindestens 10 doppelseitig bedruckte A4-Seiten. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, das ist eigentlich so das moderne, ja, Kondolenzbuch. Also ich weiß nicht, ob ihr Kondolenzbücher kennt.
Na klar.
Das sind halt so, meistens bei Beerdigungen liegen die halt aus, wo man sich halt einträgt und ja, seine Trauer ausdrückt. Mhm. Und ich finde Twitter, das hat nicht so den Kondolenzbuch-Charakter, weil es halt auch irgendwie so in diesem Stream untergeht. Aber dieser Subreddit, das war halt eine lange Liste von Leuten, die halt ihr Mitgefühl ausgedrückt haben. Und das war halt diese kompakte Liste. Und das habe ich gedacht, das ist irgendwie das Kondolenzbuch des Internetzeitalters.
Mhm. Mhm. Auch dadurch, dass du das so mehr oder weniger explizit thematisch abgrenzen kannst.
Ja.
Dadurch irgendwie passender als irgendwelche Twitter-Streams. Ja.
Was mal wieder so ein bisschen wahrscheinlich eher subjektive Wahrnehmung ist, oder na, wie sagt man, ausgewählte Wahrnehmung, halt, das hat uns unser Englischlehrer erzählt, als es so drum ging, ja, dass ja dieses Jahr Leap Year ist, also Schaltjahr, und dass es da den Aberglauben gibt, dass ja Leap Year irgendwie Unglück bringt und dass da besonders viele Leute sterben.
Ach so, naja, 2016 ja. Bislang meinst du. Ja, aber ich glaube ja, wirklich,
2016 ist da ja schon ganz schön. Ja,
ja
fick dich 2016.
Ja, also es war ja, also wer die Medienkuh hört, der kennt das, es war irgendwie fick dich 2014. Und 2015 war relativ verhalten, was so Todesfälle angeht, aber 2016 mit hier Alan Rickman, David Bowie, ist noch Umberto Eco. Jetzt habe ich heute gelesen, der Erfinder von R2D2 ist gestorben.
Richtig, ja.
Also heute, also dieses Jahr ist wirklich die
Lemmy Kilmister.
Der war noch im Dezember.
Ach so, der war noch im Dezember.
Das war ja auf dem Kongress schon Thema.
Das stimmt.
Ja, also dieses Jahr ist es wirklich eine nach dem anderen. Ja, Peter Lustig, ein weiterer Held unserer Kindheit. Und was mir da auch aufgefallen ist, das deutsche Fernsehen hat ziemlich viele gute, also auf der einen Seite viele, auf der anderen Seite gute Wissenssendungen für Kinder hervorgebracht. Mhm. Wir haben Peter Lustig, wir haben Wissen macht A, wir haben Sendung mit der Maus, was schon drei sehr, sehr gute Serien sind, die einfach meine Kindheit geprägt haben, was Wissensvermittlung angeht.
Dann gibt's noch so Sachen wie Logo, die einfach extrem gut die Nachrichten aufbereiten.
Auch sehr, sehr gut. Sagt sogar hier Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast, sagt, dass Logo die Nachrichten besser erklärt als das Heute-Journal. Weil sie einfach, oder die Tagesschau, weil die Tagesschau setzt ja sehr viel Allgemeinwissen voraus und Logo ordnet alles nochmal extra ein, auch für Leute, die das jetzt nicht mehr alles mitbekommen haben.
Habe ich schon lange nicht mehr reingehört, habe ich früher mal als Kind relativ gern mir angeschaut. Ja.
Ja? Früher, es gab ja mal eine Zeit, da ging der Kika nur bis 7, bis Sandmännchen und dann war ja Sendeschluss. Und dann haben sie angefangen, erstmal über Satellit bis 20 Uhr zu oder 21 Uhr? Bis 21 Uhr zu senden. Und dann gab es ja immer eine zweite Logosendung. Und das fand ich immer total scheiße, dass ich die zweite Logosendung nicht sehen konnte. Und irgendwann haben sie es dann auch für hier terrestrische Grundeinspeisung gemacht. Und das war ziemlich cool, dass ich dann die letzten zwei Stunden vom Kika auch noch sehen konnte. Da hatte ich wirklich so einen Tagesplan. Dann fing dann um 6 an, dann kam erstmal hier, keine Ahnung, Paddington Bear und dann kam Tim Thaler, diese Zeichentrickversion von Tim Thaler und dann kam Logo und dann kam Sandmännchen und ja, dann gab's Abendessen.
Klingt nach einem gelungenen Abendprogramm.
Ja, das war und ich hatte auch nur 90 Minuten Fernseh
Zeit. Gut Zeit. Ausgeschöpft.
Ja.
Ja, und dann kam immer gefühlt so in so einer Reihe immer hintereinander erst Heidi, dann Nils Holgersson und was war da gleich?
Genau, da haben wir noch Heidi, kurz umgeschaltet, dann haben wir noch ProSieben Simpsons geschaut.
Genau.
Ja, also das war schon abgesteckt. Und sonntags gab es halt Sendung mit der Maus und dann kam Presseclub und der war scheiße. Und heute, also ich sag mal, der Moment, wo man erwachsen ist, ist, wenn man nach der Sendung mit der Maus auch noch den Presseclub schaut.
Stimmt.
Weil mittlerweile ist der gar nicht mehr so schlecht.
Das Kika hat ja immer quasi zwischen, sagen wir mal, ich glaube 20 Uhr und dann irgendwann morgen ist halt quasi Sendeschluss. Und was ich halt blöd fand, war, wo sie dann in der Zwischenzeit dann immer der Kanal Telemedial draufgeschalten haben. Das hat da überhaupt nicht hingepasst.
Echt? Weil bei uns kam der mal, war der mal Arte dann.
Okay. Nee, bei uns kam der Kanal Telemedial danach.
Seltsam. Also bei uns war das immer dann Arte und dann irgendwie nachts kam dann halt nochmal Bert das Brot.
Ja, und jetzt kommt ja immer quasi die ganze Zeit in einer Dauersteife Bernd das Brot.
Ja, das fand ich
auch. Was cool. Auch ziemlich cool ist.
Das ist auch so ganz frühe Übernachtungspartys, wo man dann irgendwie nachts um eins dann Bernd das Brot geschaut hat. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Und das nächste Thema, was wir haben, ist Leipzig. Ah, das ist mein Pick. Genau, ich bin ja gerade in Leipzig und ich muss sagen, die Stadt gefällt mir extrem gut, was ich nicht so erwartet hätte. Wer es bisher noch nicht mitbekommen hat, was ich bezweifle, weil ich ja da ständig irgendwo überall rum erzähle und damit angebe, ich mache gerade ein Praktikum bei dem Online-Radiosender Detektor FM und bin dazu 2 Monate lang in Leipzig und wohne dann hier zwangsweise auch. Und ja, ich finde Leipzig ziemlich geil, weil einerseits ist die Stadt sehr schön, hat natürlich auch eine lange Geschichte. Auf der anderen Seite kann man hier sehr viel, oder kann ich hier irgendwie, hat ja alles bisher so gut funktioniert. Also die Tram fährt irgendwie sehr gut und man kann hier sehr einfach sich einfach so ein Monatsticket kaufen, was dann auch für die ganze Stadt gilt, weil zum Beispiel in Stuttgart gibt es dann diesen Zonen-Fu, wo dann irgendwie Zone A, Zone B, Zone C und hier ist einfach Leipzig eine Zone und dann kann man sich halt für ganz Leipzig ein Ticket kaufen und kann dann halt rumgurken in der Tram.
Cool.
Für irgendwie 69 Euro und ich habe das hochgerechnet. Also wenn ich zahle hier für eine Strecke zur Arbeit und zurück, also pro Tag 5 Euro, wenn ich jetzt irgendwie 2,50 für eine Einzelfahrt kaufe und dann wäre ich dann ja schon im Monat bei 100 Euro und es hat sich dann einfach gelohnt. Und was ich auch hier loben kann, ist die Universitätsbibliothek, die ich natürlich als pflichtbewusster Student sofort aufgesucht habe an meinem ersten Wochenende. Und da kann man sich sehr einfach einen Ausweis machen lassen. Also man zahlt da 8 Euro, die man sogar per EC-Karte zahlen kann. Also irgendwie kam ich da hin und so, ja, ich würde keinen Ausweis haben. Ja, es kostet 8 Euro. Oh, Mist, ich habe gar nicht so viel Bargeld dabei. Ja, ist kein Problem, ich buche das Ihnen jetzt auf den Account gleich und dann können Sie das unten am Kassenautomat auch per EC-Karte zahlen. Das fand ich ziemlich geil. Mhm. Ja, und jetzt kann ich Bücher ausleihen, was natürlich sehr praktisch ist, für wenn man hier Bachelorarbeit schreiben muss und solche Sachen. Und man kann auch überall seinen Rucksack mitnehmen, was mich sehr gewundert hat, weil ich das in Tübingen nicht kann. Also man kann wirklich bis in den letzten Winkel von irgendwelchen Buchregalen seine Sachen mitnehmen und muss sie nicht immer irgendwie kompliziert einschließen. Es gibt die Campusbibliothek, die 24 Stunden geöffnet ist, was natürlich auch ein Vorteil ist. Das ist jetzt hier mein Loblied auch auf Leipzig, die eine Großstadt ist, aber fußläufig doch sehr gut begehbar, weil sich so alles in diesem Kern konzentriert. Also es gibt ein riesiges Einkaufszentrum, das heißt Höfe am Brühl. Was relativ neu ist, irgendwie von 2012, und die haben sich irgendwie wahnsinnig mit den Besucherzahlen verkalkuliert, weil das halt immer leer. Also auch Samstagmittags, wo ja wahrscheinlich die Hauptzeit für so irgendwie wir gehen mal ins Einkaufszentrum Leute ist, war es doch relativ angenehm durchzulaufen. Und wenn man dann irgendwie so sagt, okay, ich sag mal so, das Limit für einen Fußweg sind so 20 Minuten, da kommt man hier ganz gut rum. Und man kann auch irgendwie schnell mal in die Tram hopsen und 2 Stationen fahren. Es gibt eine sehr gute Stadt-App, also so eine Fahrplan-App, bei der man mit, wenn man sich dann doch Einzeltickets kaufen will, mit der Handyrechnung bezahlen kann.
Cool.
Was ich auch noch nie so gesehen habe. Also man gibt da einmal seine Telefonnummer an und dann wird das halt quasi dann bei der nächsten Handyrechnung mit abgebucht.
Mhm. Da brauchst du so einen speziellen Deal mit den Providern.
Nee.
Die Hersteller brauchen einen.
Ja, genau.
Richtig.
Aber bisher habe ich ja das immer nur bei O2 gesehen. Also dass man jetzt mit O2 Handyrechnung im App Store bezahlen kann. Aber das geht irgendwie Telekom, O2, also die ganzen großen Provider, die man so hat. Und das fand ich ziemlich cool. Und ja, die sagt auch einem ziemlich zuverlässig auf, so von wegen, ich stehe jetzt hier an der Haustür und möchte dorthin. Und dann sagt, okay, ist die nächste Station. Hier ist eine Karte, wie du zu der Station kommst. Und da fahren jetzt die nächsten Züge so im 5-Minuten-Takt ab. Also ja, die meisten fahren so im 10-Minuten-Takt, was ich ganz angenehm finde.
Super. Wie viele Einwohner hat Leipzig mal dazwischen gegrätscht? Sind das
100.000
oder weniger, mehr?
Man kann nachschauen. Leipzig hat... Ah, warte. Genau, ich hab's 570.000.
Okay. Na doch.
Ja, also es ist doch 500.000, das geht schon. Sie haben, sehe ich hier gerade auf dem Wikipedia-Artikel, sie haben eine richtig geile neue Universität. Da haben sie irgendwie, also da stand auf dem Campusgelände stand früher eine Kirche. Die wurde dann während der DDR oder quasi im Krieg zerstört, glaube ich, und dann während der DDR halt nicht wieder aufgebaut.
Mhm.
Und die haben sie jetzt rekonstruiert mit Glas. Also ich tu mal eben einen Link in den Chat. Das sieht ziemlich geil aus, finde ich. Genau, könnt ihr euch mal anschauen. Also einfach so mit Glasfassaden die Kirche nachgebaut und dann mit Steinen die Bogenfenster und die Rosette hinter dem Altar nochmal nachkreiert.
Das sieht schön aus.
Und das ist halt jetzt das Campusgebäude.
Stark.
Ja. Und natürlich dann sehr viel Geschichtliches. Also wenn man sich so ein bisschen für Geschichte interessiert, kann man irgendwie die Nikolaikirche gut besuchen, wo man auch in den Altarraum gehen kann. Also irgendwie ist das da sehr frei zugänglich. Man gibt eine sehr schöne Innenstadt, so mit Fußgängerzone, wo irgendwie alles gibt. Was ich sehr gut finde, es gibt hier so Konsumläden, also das ist so eine Genossenschaft, die halt so Einkaufslädchen betreibt und die sind halt über die ganze Stadt verteilt. Und das ist halt eine gute Alternative, wenn man nicht irgendwie in den Edeka oder in den Lidl gehen will. Es sind einfach so, ja, kleine Läden, die von so einer Genossenschaft betrieben werden, die sehr gemütlich sind, irgendwie ein gutes Sortiment haben. Ja.
Da bin ich mir ja nicht so sicher, ob das noch so ein DDR-Überbleibsel ist, weil
das ist so ein DDR-Konsumläden. Ja, genau, das ist so ein DDR-Ding, aber es ist halt eine Genossenschaft. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich war das dann in der DDR so ein VEB. Nee, aber fand ich ziemlich gut. Und ja, es gibt einen an der Ecke, ich muss irgendwie in das Haus gehen und eine Minute laufen und dann habe ich beim nächsten Einkaufsladen, was natürlich auch Vorteil ist. Ja, und ja, kann ich nochmal Detektor FM loben, ist super Praktikum, also wenn ihr irgendwie euch für Hörfunk interessiert, da ein bisschen schon Erfahrung auch habt, dann bewerbt euch mal als Praktikant bei Detektor FM, die haben relativ viele Praktikanten, also immer so, wenn man sich rechtzeitig bewerbt, bekommt man auch eine offene Stelle und wenn die halt sagen, ja, du hast schon mal Erfahrung mit Hörfunk gehabt, dann nehmen die dich auch eigentlich recht einfach. Und ist eine ziemlich entspannte Arbeitsatmosphäre, viele nette Leute, ist immer sehr, auch Mittagessen ist sehr gesellig, also man ist dann meistens gemeinsam in der Küche und sind alle sehr nett und kann ich nur mein vollstes Lob für aussprechen, das ist ein super Praktikum, ich mache hier quasi alles, was die anderen auch machen, also ich bin nicht nur der Dödel, der irgendwie Sachen kopiert, sondern ich mache meine eigenen Beiträge, mache halt wirklich von Anfang bis Ende das fertig und lerne hier richtig viel und wenn ihr da irgendwie auch Praktikum machen wollt, kann ich es nur sehr empfehlen.
Cool, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und vielversprechend.
Ja, also bin voll auf von dieser Stadt und allem drum und dran begeistert. Und das wollte ich mal in diesem Podcast kundtun, wenn nicht hier, wo dann? Und dazu bin ich ja mein eigener Sender, wie es Tim Pritloff so sagt. Und wir gehen jetzt mal wieder zu den normalen Themen hier. Und das nächste Thema oder der nächste Pick ist auch von mir, nämlich Hail Caesar. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt den Film noch nicht gesehen, oder?
Nee.
Genau. Hail Caesar ist der neue Film von den Coen Brothers, die schon so Filme wie No Country for Old Men, Fargo, A Serious Man, was haben die noch gemacht? Ja, das sind wahrscheinlich so die bekannteren Filme von denen. Mhm. Und Herr Caesar ist eine Hommage an Hollywood der 50er Jahre. Es geht um ein Studio in den 1950er Jahren in Hollywood. Und fast schon so ein Ensemble-Film. Der Film besteht halt aus so kleinen Szenen, wo man dann erst so eine Filmszene sieht, die halt gerade gedreht wird, irgendwie ein Sandalenfilm oder so ein Aquafilm oder irgendwie eine Steppszene in einer Bar, und dann wird das halt aufgebrochen und man sieht halt, wie es hinter den Kulissen zugeht. Und nach draußen hin ist es natürlich diese Traumfabrik Hollywood, und hinter den Kulissen wird halt ganz viel geschoben und geschummelt und Skandale. Und es dreht sich halt um einen Fixer, also so jemanden, der dazu da ist, diese ganzen Probleme zu verdecken und aufzulösen. Und dieser Fixer wird gespielt von Josh Brolin und heißt Eddie Mannix. Und der hat halt das Problem, dass der größte Filmstar, nämlich Burt Whitlock, gespielt von George Clooney, entführt wird, während er sich in den Dreharbeiten für den gleichnamigen Film Hail Caesar befindet. Ein typischer Sandalenfilm. Und er wird entführt von kommunistischen Autoren, die Geld erpressen wollen für den kommunistischen Kampf in Russland. Und es ist natürlich teilweise eine Komödie und teilweise halt so ein typischer Coen-Film, wo man halt auch nicht wirklich sagen kann, was ist ein typischer Coen-Film, sondern einfach diese Liebe für gut und interessante Charaktere. Also wirklich jeder Charakter irgendwie, Scarlett Johansson spielt mit, der Dicke aus 21 Jump Street, wie heißt er?
Jonah Hill.
Genau, Jonah Hill. Wie gesagt, George Clooney, Ralph Fiennes. Also alle spielen irgendwelche Charaktere, die für sich schon so interessant sind, was ja das Markenzeichen der Coen Brothers sind. Und sie haben halt hier ihre Hommage an Hollywood gedreht. Mhm. Und war ja dann auch Eröffnungsfilm der Berlinale, und was passt besser für die Berlinale als so ein Film, der sich halt mit dem Film selbst beschäftigt. Und was halt das Besondere dieses Films ist, dass es natürlich eine Plot gibt. Tilda Swinton spielt eine Doppelrolle. Sie spielt zwei Zwillinge, zwei Klatschkolumnisten, die sich gegenseitig nicht ausstehen können und immer von der anderen sagen, also ich schreibe hier Qualitätsjournalismus, und die andere ist eine Klatschkolumnistin. Der Film ist halt durchsetzt halt mit diesen kleinen Filmszenen, die dann immer eingebracht werden und dann halt erklärt wird, wie das halt hinter den Kulissen funktioniert. Und die sind auch sehr aufwendig. Also es gibt eine Steppszene, die halt irgendwie 5 Minuten geht und wo halt wirklich 5 Minuten durchgesteppt wird.
Oha.
Und das war schon ziemlich gut gemacht, weil es wahrscheinlich auch in den echten Dreharbeiten sehr aufwendig war. Und auch von der Bildsprache her sehr, die Farben sind sehr hell, aber doch gedeckt gehalten. Also so sehr kräftige, gedeckte Farben. Was halt dieses 50er Jahre Thema sehr gut widerspiegelt, hat so einen Gelbton, also dieses warme Los Angeles Klima wird sehr gut wiedergespielt und ja, hat sehr viel von diesem 50er Jahre Flair.
Also würdest du eine Schauempfehlung geben?
Ja, wenn man das mag, also wenn man so, ja, wenn ich sag mal, wenn man Mad Men mochte oder ja, also wenn man Mad Men mochte, kann man sich das auf jeden Fall anschauen, und wenn man sagt, die anderen Coen Brothers Filme haben mir auch sehr gut gefallen, dann kann man sich das auch sehr gut anschauen. Aber wenn man sagt irgendwie, Coen Brothers waren nie so mein Ding oder ich stehe nicht so auf diese 50er Jahre Nostalgie, dann vielleicht doch erwarten, bis es irgendwann mal bei Netflix landet. Ja.
Okay.
Das war Hail Caesar. Und wir kommen zu einem nächsten Pick, der nicht von mir ist, nämlich von Patrick hat noch was eingereicht.
Mhm, meiner einer. Und zwar ein Pick für alle Sci-Fi-Begeisterten, alle Sci-Fi-Fans. Und zwar geht es um die Serie Firefly, der Aufbruch der Serenity. Die Serie wurde 2002 beziehungsweise 2003, glaube ich, auf Fox ausgestrahlt. Es wurden irgendwie 11, 14 Folgen produziert und 11 wurden nur ausgestrahlt, beziehungsweise nach der 11. wurde das Ganze aus dem Programm genommen. Geschaffen von Joss Whedon. Den kennt man unter anderem aus so Sachen wie Buffy, Alien, Resurrection, Marvel's The Avengers, wo er als Drehbuchautor beziehungsweise teilweise als Regisseur tätig war. Und zwar geht das Ganze, ich versuche es weitestgehend spoilerfrei zu halten, geht das Ganze um die, oder behandelt die Erlebnisse einer Besatzung eines Transportschiffs, nämlich dieser sagenumwobenen Serenity, die durch oder mittels Schmuggeleien und kleineren Gaunereien versuchen, sich irgendwie von Tag zu Tag zu retten, beziehungsweise sich da zu überleben, spielt zu Beginn des 26. Jahrhunderts. Die Menschheit hat sämtliche Ressourcen der Erde ausgeschöpft und die Menschen haben sich in ein anderes Planetensystem aufgemacht. Alles in allem eine super spannende, zum Teil lustige, mit sehr schönem Wortwitz geschriebene Serie. Wobei man dazu sagen muss, es ist jetzt keine Sci-Fi-Serie im klassischen Sinne. Man findet zahlreiche Western-Elemente darin, sprich was Kostüme oder die Musik angeht. Und das Ganze so einen Space-Western-artigen Anschein. Sehr cool gewählt, gerade die Musik gefällt mir in dem Zusammenhang sehr gut. Die DVD-Verkäufe waren anscheinend derart erfolgreich, dass dann im Jahre 2005 oder Ende 2005 ein Kinofilm produziert wurde, was ich sehr cool finde. Auch sehr zu empfehlen, der Kinofilm heißt Serenity. Flucht in neue Welten. Sehr cool, auch zu empfehlen. Im Jahr 2009, glaube ich, lief das Ganze sogar im deutschen Fernsehen auf Super RTL. Also schon ein Weilchen her. Zum Cast dazu gesagt, die Hauptrolle spielt Nathan Fillion. Da spielt er diesen Malcolm Reynolds. Nathan Fillion kennt man unter anderem aus Castle, wo er eben da die gleichnamige Hauptrolle spielt. Dann spielt er noch mit die Gina Torres. Die kennt man vielleicht aus Suits, wo sie die Jessica Pearson spielt, die Partnerin der Anwaltskanzlei. Und eben, um wieder Bezug auf unseren Deadpool-Exkurs von vorhin zu nehmen, spielt er Marina Baccarin mit, die hier lustigerweise dem gleichen Beruf nachgeht, nämlich dem einer Companion. Serienliebhaber werden wissen, worum es geht. Also ja. Alles in allem sehr zu empfehlen. Leider nur eben eine Staffel und eben dieser Kinofilm. Habt ihr die Serie gesehen, beziehungsweise den Film?
Erik? Für mich ist das leider eine der weißen Flecken auf meiner Landkarte, die ich unbedingt mal noch irgendwann mal nachholen muss.
Könntest du dir ja mal auf die Liste setzen, falls du so Sci-Fi-durstig bist, sage ich mal. Sehr zu empfehlen, echt lustig. Lustig gedreht, lustig umgesetzt, passt.
Ja, also ich habe das ja schon länger gesehen. Das war halt auch so ein, ich nenne das immer meinen Doctor Who-Moment. Geschichte mit Doctor Who ist, dass ich ganz lange gewusst habe, dass es diese Serie gibt und dass die auch sehr gut sein soll. Aber ich halt die Vermutung hatte, wenn ich das schaue, dann bin ich da gefangen und muss mich darauf irgendwie vorbereiten mental. Dann habe ich einmal irgendwie in einem Monat damals gab es irgendwie alle sechs Doctor Who-Staffeln durchgezogen und dann war ich halt Doctor Who-Fan. Mhm. Und so war es auch bei Firefly. Okay. Ich habe das einmal durchgezogen und war dann angetan davon. Und ich bin ja auch großer Nathan Fillion-Fan. Mhm. Schau, ich kannte ihn, glaube ich, erst also davor schon durch Castle. Mhm. Wo es ja auch immer mal wieder so ein Querverweise auf Firefly gibt, wo er dann irgendwie einmal sagt, irgendwie Mandarin spricht und dann fragt ihn halt Beckett, woher das weiß und er so, ja, das kenne ich aus meiner Lieblingsfernsehserie. Ja. Und es gibt ja bald irgendwie, wird ja Jewel State, die ja auch eine Rolle bei Firefly spielt, ja, eine Gastrolle bei Castle haben.
Oh, okay.
Und das ist immer so, also es ist irgendwie wie hieß der den großen Rüpel gespielt hat?
Ah, den kennt man. Alan Tudyk, glaube ich.
Nee, der andere.
Ach so, Adam Baldwin. Adam
genau,
Baldwin
Adam, meinst du? Genau, ich verwechsel mal Alec Baldwin. Adam Baldwin. Alec Baldwin, der ja.
Adam.
Genau, Adam, genau. Der jetzt leider irgendwie durch Gamergate irgendwie ganz komisch geworden ist, aber der hatte dann sogar eine wiederkehrende Rolle bei Castle. Mhm. Also der Privatdetektiv ohne moralische Grenzen, also hatte dann, sie tragen dann natürlich den Charakter aus Firefly wieder auf.
Mhm, okay. Ich kannte den aus Chuck, wo er eigentlich auch so ziemlich die gleiche Rolle spielt.
Ja.
Lustigerweise.
Was im Chat hier schon richtigerweise angesprochen wird, was ich auch demnächst gesagt hätte. Es gibt ja einen Podcast zu Firefly.
Richtig. Mhm.
Genau. Der wird gemacht vom Alexander Hoaxmaster Waschgau, vom Basti Schlingel Wölfle und vom Kotnager heißt der auf Twitter. Mhm. Tut mir leid, ich habe seinen Namen vergessen. Genau, Arne. Und die drei sind riesige Firefly-Fans, das merkt man wirklich. Die sind, die wissen alle Namen von allen Schauspielern, so viel sei schon mal gesagt. Die haben einen Rewatch-Podcast gemacht. Also das System des Rewatch-Podcasts ist ja ziemlich gut. Man nimmt sich eine Serie, die nicht mehr läuft oder schon quasi sehr viele Folgen hat und fängt nochmal von vorne an und schaut sich nochmal alle Folgen gesondert an und macht halt dann zu jeder Folge eine Nachbesprechung. Und das bietet sich bei Firefly natürlich an, weil das so eine kompakte Serie ist, die man in 14 Folgen abhandelt und dann noch quasi über den Film redet und dann vielleicht noch mal ein paar Bonusfolgen macht und dann ist der Podcast an sich auch beendet, also es ist ein von vornherein, genau, Arne Ruddert heißt der, von vornherein abgeschlossenes Projekt.
Mhm.
Und sie sind jetzt gerade, glaube ich, mit der 14. Folge durch und es wird dann noch eine Folge über den Film geben und wahrscheinlich dann nochmal gesondert oder in dieser Extra-Folge dann nochmal über Comics und Spiele geben. Es ist ja jetzt gerade neu ein ich glaube, iOS-Spiel, Computerspiel rausgekommen zu Firefly. Also die Szene ist ja da noch, also diese Firefly-Szene ist ja noch sehr aktiv. Also es kommen ja immer noch Comics raus.
Mhm.
Und Nathan Fillion lebt ja auch noch immer noch von seinem Fame. Also wenn der irgendwie auf Comic-Cons auftritt. Es gibt ja auf diesem Comics-Con immer so Versteigerungen, also wo dann so Sachen versteigert werden für einen guten Zweck. Und der erzielt dann immer regelmäßig Rekorde. Also Alan Tudyk und Nathan Fillion überbieten sich immer gegenseitig mit Rekorden, wenn sie dann irgendwie sagen, hier ein signiertes Firefly-Plakat und dann für Fans wieder 3.000 Euro verzahlen. Und der ist halt auch, Nathan Fillion ist halt auch als Mensch super sympathisch.
Mhm.
Und Alan Tudyk auch, den kennt man vielleicht auch noch aus Suburgatory. Das war auch so eine kurzlebige Sitcom.
Mhm.
Und ja, es gibt jetzt auch diese neue gecrowdfundete Serie von Alan Tudyk und Nathan Fillion, wo sie, die heißt Con Man, und es geht um zwei Schauspieler, die mal früher berühmt durch eine Science-Fiction-Serie waren und jetzt nur noch auf Comic-Cons rumhängen. Also ein bisschen die eigene Lebensgeschichte natürlich fiktiv erzählt.
Mhm.
Und das haben sie irgendwie, natürlich ist das Crowdfunding steil gegangen, also irgendwie sofort nach 10 Minuten Ziel erreicht und doppelt und dreifach überboten.
Ja.
Und da habe ich mir noch nicht angeschaut, aber soll natürlich auch sehr gut sein und Leute, die Firefly mögen und Nathan Fillion und Alan Tudyk sollten sich das auf jeden Fall anschauen. Kann man auf Vimeo ausleihen und glaube ich auch kaufen oder nur kaufen. Auf jeden Fall Vimeo kann man ja jetzt auch hat ja dieses integrierte Bezahlsystem, habe ich auch schon für World of Tomorrow benutzt. Funktioniert eigentlich ganz gut, also man ist ja schnell angemeldet. Irgendwie PayPal funktioniert sehr unkompliziert. Und ja, Vimeo ist sehr benutzbar im Gegensatz zu Sky Online. Firefly ist sehr schön, aber ja, passiert halt im Hauptkanon nicht mehr viel Neues. Ja, nächste Empfehlung, da sind wir schon durch. Also, jetzt kommt die Trailer-Show. Erik?
Ja?
Bist du noch da?
Ja. Ich schmeiß gleich mal die Trailer in den Chat noch mal rein, weil jetzt sind ja noch ein paar mehr Leute gekommen.
Genau.
Sag noch mal kurz die Reihenfolge an, damit ich die richtig hab.
CCH, Colonia Dignidad und Campfilm.
Okay.
Genau. Leute, die Serie schon kennen, die uns schon kennen, die wissen ja, was Trailer Show bedeutet. Wir schauen jetzt 3 Trailer an, quasi als Live-Audio-Kommentar. Wir werden sagen, wenn wir quasi auf Start drücken. Und dann könnt ihr quasi zu Hause an euren Empfangsgeräten damit schauen und wir werden die Trailer währenddessen kommentieren. Diesmal sind wir von unserem üblichen Schema, dass wir Filmtrailer anschauen, ein wenig abgewichen. Und gleich der erste Trailer ist was Besonderes, nämlich sozusagen der Trailer für das neue Kongresszentrum in Hamburg. Was uns sehr betrifft, weil wir ja fleißige Kongressgeher, Chaos Communication Kongressgeher sind und uns natürlich interessiert, was mit dem Kongresszentrum in Hamburg passieren wird. Und genau, wann, das wurde schon im September veröffentlicht, 7. September 2015. Genau, da wird es halt gezeigt, wann, wie das Kongresszentrum 2019 aussehen wird, wenn es dann 2017 abgerissen wird. Und ja, wenn ihr bereit seid.
Jo, ich bin bereit.
Guck.
Gut, dann sage ich 3, 2, 1, los.
Da bin ich ja durch den Max Snyder überhaupt drauf gestoßen, dass es das
gibt. Ah, okay. Okay, wir sehen hier erstmal Imagefilm, Schiffe, Hamburg, Tor zur Welt. Nichts Ungewöhnliches.
Wir wagen einen Ausblick in die Zukunft mit einem Fernglas.
Ja. Sonnenaufgang.
So, ist so Sonnenaufgang? Alter, jetzt komme ich schon so langsam die Kongressgefühle. Genau. Wenn man die Bilder sieht, dann
Dammtor, ist alles Bahnhof. Da. Ja, okay. Dammtorbahnhof. Ist nicht so neu. Ah. Das Radisson Blue. Okay, sie haben den Vorplatz, das Loch zugemacht. Oder diese Durchblick zur Tiefgarage. Natürlich Glasfassade. Und jetzt kommen wir hier zum Inneneinrichtung.
Erstmal hinten in den neuen Teil, da wird sich ja weniger verändert haben.
Ja, ja. Okay, der ist ja genau schon neu. Halle H, Anlieferungshalle.
Das sieht schon gut aus mit dem.
Ja, also in so Dings, Event West, Event Mitte, Event Ost. In so Rendering sieht das natürlich immer gut aus. Aber ja, sieht halt schick aus. Aber es ist natürlich auch dadurch, dass das CCH jetzt schon sehr alt ist, ist eine Modernisierung vielleicht doch angebracht.
Okay, so, das sind ja jetzt sehr bekannte Bilder.
Genau, das ist ja schon so. Die Salle G2. Die methodisch inkorrekt Bühne. Okay, jetzt zeigen sie, dass man das auch untertrennen kann.
Darauf sind die Säle da hinten ja alle ausgelegt, gerade die ABC-Dinger und so, dass man die noch sehr custom teilen kann, je nachdem, hier, wie groß man es gerade braucht.
Ja. Das sind jetzt die ganz hinten, da wo die Engel-Einführungen immer sind.
Genau, und die ganzen Workshops und sowas.
Ja. Saal C? Ist jetzt neu, oder? Nee.
Nö, das ist einfach. Das ist ja in 2 Ebenen da, die Säle.
Ah, okay. Okay, das sind kleine Workshop-Räume.
Ja, die Halle, die halt beim Kongress eher nur als Lager und Anlieferding genutzt wird.
Ja.
Und dann das vorderste Segment 1, 2 davon halt noch zu einer riesen Disse umgebaut wird.
Ja, ja.
Hier war der Gang drin.
Ja, da war.
Der Star Trek-Gang.
Das ist jetzt der Eingangsbereich. Jetzt ist es natürlich wesentlich offener.
Ja klar, sie haben ja jetzt viel mehr Platz, wenn sie es über die ganze Breite ziehen.
Ach mal, ah, okay.
Jetzt geht's weiter mit dem mittleren Teil, wo Saal 1 genau. Und sowas ist.
Ja, Garderobenfoyer 1, das ist ja unser Reich sozusagen. Und da wird es wahrscheinlich die größten Neuerungen geben. Saal 3. Oh, jetzt wird die Musik schon etwas spannender.
So, aber der Treppenaufgang sieht noch so aus.
Ja.
Okay. Ist noch so, wie man es kennt.
Ja, das ist jetzt neuer Teppich. Okay, das ist ja nicht das Problem. Was ja Tim kritisiert hatte, ist, dass sie das jetzt alles so kleinteiliger machen, weil das ja moderne Kongresse so haben wollen.
Saal 1.
Ja, doch. Der sieht ja so jetzt schon so aus.
Ja, den lassen sie wahrscheinlich so.
Der ist ja neu im Grunde. Ja, also im Grunde machen sie auch vom Layout doch nicht so viel, wie ich gedacht hätte, sondern halt neuer Teppich, neue irgendwie Verkleidung, mehr Holz, mehr Glas, das Ganze offener, das Ganze etwas luftiger, was ich ja doch befürworten würde.
Ja. Ich glaube, da kommen im dritten Teil dann noch mal mehr Veränderungen, wo dann Saal 2 kommt.
Das ist jetzt Hackcenter-Anschluss.
Stimmt, oder? Das müsste das Hackcenter sein, genau. Nee, das
genau, das ist jetzt das Hackcenter. Das erkennt man so gar nicht wieder, weil das wird denn, wir sehen das ja nur, wenn es genutzt wird für Dinge, die es eigentlich gar nicht angedacht war.
Mhm. Man erkennt es halt an den Röhrendingern an der Decke, ja. Wo ich erst gedacht habe, dass das eine CCC-Eigenkonstruktion ist.
Okay. Ja, also doch weniger vom Layout verändert, als ich es gedacht hätte ursprünglich. Ich sehe das ja hier zum ersten Mal. Das finde ich natürlich auch sehr schick, diese Sitzinseln im CCH-Logo.
So, jetzt kommt's ans Eingemachte. Ich habe ja schon mal ein bisschen vorgespickt.
CCH Ost. Okay.
Das ist das, wo bisher Saal 2 war, der eigentlich ja fast gleich groß war wie Saal 1.
Ah, Y-Ebene. Das ist bei Star Wars oder was? Y-Wings, X-Wings. Ah, okay, das ist schon sehr viel neu.
Ja, hier haben sie schon was geändert, wenn du hier guckst.
Ja.
Das sieht aus, als hätten sie in den Saal 2 einfach eine Zwischenebene reingezogen und
ja.
Das ist halt jetzt das obere Teil.
Ah, okay, also sie haben Saal 2 einfach unterteilt.
Scheint so zu sein, ja. Die Reihe ist natürlich auch neu, da kann man auch viel hin platzieren dann noch.
Ah, okay. Und das kann man hier auch auf alles aufziehen?
Mehr Platz für Hackereien und sowas.
Ja, ja, also ist natürlich gut, wenn man das ja alles aufziehen kann. Das ist natürlich für den Kongress nötig oder ja, vielleicht auch mehr unterteilen, obwohl ich glaube, das ist ja nicht das Konzept des Kongresses und das soll alles offen sein. Wenig verschlossene Türen und solche Sachen.
Also nach dem ersten Sehen hatte ich schon gedacht, okay, also nach dem, was Tim da prophezeit hatte, hatte ich mir viel schlimmer vorgestellt als das, was sie jetzt am Ende vorgestellt haben.
Ist natürlich jetzt erstmal ein Rendering und nicht das fertige Produkt. Das wird sich dann wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen unterscheiden.
Ja, aber nicht so großartig. Die werden jetzt nicht auf einmal noch anfangen, den Saal 1 doch noch auseinanderzunehmen.
Ach, wer weiß. Also sowas hat sich ja schon oft geändert. Ich hoffe halt nicht, dass es so ein Elbphilharmonie-Fuck-up wird und das erst 2030 fertig wird.
Ja, das hoffe ich natürlich auch.
Ja, ich glaube, das größte Problem für den Kongress selbst wird einfach die Zwischenzeit werden. Also was macht man von 2017 und 2018? Also wird es dann wahrscheinlich 2019 wieder für den Kongress benutzt? Also ich glaube, ich sehe hier zwei Probleme. Einmal, ja, was macht man wo geht man eine Zwischenzeit hin? Ja. Das wird wahrscheinlich dann wieder so ein voller Kongress mit Verlosung von Tickets und diesem ganzen Scheiß. Und auf der anderen Seite, vielleicht werden sie dann nochmal die Preise anziehen. Also vielleicht wird dann der Kongress generell teurer, weil einfach die Hausmiete teurer wird. Weil man natürlich für
den Frischen. Wenn sie dann wieder ins CCH reingehen.
Genau, ja, genau.
Obwohl da dann nochmal wahrscheinlich, wenn das CCH größer wird, nochmal wahrscheinlich die Cap etwas angehoben werden kann, würde ich mal vermuten.
Ja, ich glaube generell, dass man für ein frisch renoviertes Kongresszentrum teurere Mieten verlangen kann als für so ein altes, ranziges.
Natürlich.
Es wird sich aber alles fügen.
Wobei ich denke, dass sie da schon eine gute Einigung finden werden können. Weil das CCH halt jetzt einfach ja schon 3 Jahre oder 4, glaube ich, sogar gute Erfahrungen mit dem Club gemacht und dass die auch einfach Ordnung halten und sich um ihren Kram selber kümmern. Und ja, die Hausorga hat ja kaum was zu machen, bis überhaupt nichts.
Ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe natürlich, dass sich das alles irgendwie fügen wird. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Kongress da Fortbestand haben wird.
Der Max Snyder wirft auch gerade ein, dass das Hamburg auch eigentlich eine Ersatzlocation anbieten muss, weil es fällt ja nicht bloß das weg im CCH. Es gibt ja übers Jahr auch noch viele andere Dinge, die eigentlich aufs CCH gehen.
Ja. Ja, also irgendwann wird sich, also spätestens im nächsten Dezember wissen wir dann wahrscheinlich schon mehr, dass vielleicht die schon wissen, wo sie sich bewerben wollen als Kongress.
Ja. Was ich zufälligerweise gefunden habe, das ist auch in der Liste von den Größen ziemlich weit oben, ist das Kongresszentrum Stuttgart. Das sah auch sehr interessant aus.
Mit dem, was meinst die du das Seelen SI-Zentrum? Haben. Oder was meinst du?
Ja, die haben ihre Seele so nach, ich glaube, Philosophen oder so benannt.
Ja, warte, ich schaue, ich gucke mal, Kongresszentrum. Wäre für mich natürlich super praktisch. Weil dann könnt ihr sogar pendeln. Ja. Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. Ah, okay. Ja. Wäre vielleicht mal eine nette Idee. Aber ich sag mal so, ich vertraue da den Weisen von Zion.
Ja. Wir werden schon den guten Rat finden.
Ja. Das war unser erster Trailer. Der zweite wird jetzt doch ein Film sein. Aber ein Film, auf den, ja, der mich überrascht hat, weil ich davor noch nie davon was gehört habe, aber doch eine sehr interessante Thematik auch anschneidet. Wir schauen jetzt nämlich den Trailer für Colonia Dignidad mit Emma Watson und Daniel Brühl in den Hauptrollen. Und wenn ihr bereit seid, können wir anfangen?
Jawohl.
Das ist der richtige Link, weil der ist nur eine Minute lang.
Colonia Official Trailer.
Okay. Na gut, dann.
3, 2, 1, los.
Der Trailer ist mir auf alle Fälle auch schon im Kino aufgefallen.
Große Emotionen.
Okay, das war jetzt so ein Trailer, der nicht so viel von der Geschichte erzählt. Da habe ich anscheinend nicht so genau drauf geachtet, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Wer nicht weiß, was Colonia Dignidad war, das ist eine wahre Geschichte von einer deutschen Kolonie in Argentinien. Argentinien war es, oder?
Chile.
Chile, genau. Von so einem, eigentlich war er Jugendbetreuer, und ist dann halt irgendwie aufgefallen, weil er sich an kleinen Jungs vergangen hat und ist dann nach Chile ausgewandert und hat dort halt diese super christliche, nach seinem Vorbild und erste größte Kolonie aufgebaut. Und ja, hat ein ganz verqueres Frauenbild und das sieht man ja da auch teilweise. Und dann hat ja Pinochet, ja, Pinochet war es, oder?
Ja.
Die Macht übernommen und er war dann quasi so, zu ihm wurde halt das Foltern outgesourced. Also es wurden ganz viele Leute verschleppt und dann in dieser Colonia Dignidad gefoltert. Und also nicht nur Außenstehende, sondern auch die Leute, die dort gewohnt haben, wurden teilweise gefoltert und missbraucht. Und es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ich habe mal da Spiegelartikel zugelesen.
Ganz gruselig.
Ja, ja. Und das ja, lief jetzt auf der Berlinale, dadurch hat das so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe gute Kritiken gelesen und jedenfalls keine schlechten. Und fand ich interessant, weil das halt so ein Teil der Geschichte ist, der mir vorher vollkommen unbekannt war, aber doch sehr interessant, teilweise gruselig, aber auch sehr interessant ist.
Ich hatte davor schon mal davon gehört. Was mich überrascht hat, ist der Cast, ehrlich gesagt. Emma Watson im Zusammenspiel mit Daniel Brühl. Da bin ich doch sehr gespannt drauf.
Ja.
Wie sich das Ganze macht.
Ja,
also und auch Emma Watson. Den Kniff, den sie da reingebracht haben, dass sie das Stimmen in Distress-Ding umgedreht haben.
Ja, das ist natürlich von der wahren Begebenheit, die sie dort nacherzählen, vorgegeben, aber hast recht, ist ein interessanter Kniff. Also Emma Watson hat sich ja, also eigentlich wie alle Harry Potter Schauspieler, also wahrscheinlich Emma Watson noch am meisten, finde ich, hat sich so eine richtig ernstzunehmende Schauspielerin entwickelt. Die jetzt auch in diesem Trailer diese Rolle, wie ich finde, sehr gut rüberbringt.
Ja.
Ja, halt. Ja, auch mehr als nur Schauspielerin. Ne? Sie ist ja auch ziemlich aktive, ja, Aktivistin im Sinne von Feminismus und so.
Genau, sie hat ja diese Him for Her Kampagne gestartet, mit Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, wo es darum geht, dass auch Männer sich im Feminismus beteiligen können oder sollten. Sie ist ja schon sehr aktiv, also sympathiere sehr mit ihr. Und ich sehe nicht den Vorteil, das jetzt im Kino zu sehen, deswegen warte ich jetzt noch, bis es auf Netflix landet. Weil es ist halt so ein Film, der erzählerisch sehr gut ist, aber wahrscheinlich vom Visuellen nicht viel verliert, wenn man ihn am Computer schaut.
Das mag so sein, ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Was mich ziemlich bewegt oder was ich ziemlich spannend fand, so rum, in dem Zusammenhang, dass diese Kolonie heute noch bewohnt wird von 115 Mitgliedern, hat jetzt in dem Sinne irgendwie nicht mehr diese sektenartigen Auswüchse, so wie sich das liest, aber da wohnen nach wie vor noch 115 Menschen.
Ja. Ich finde so Sektengeschichten sehr faszinierend. Ich habe ja neulich die Dokumentation Going Clear gesehen, die ja auf HBO letztes Jahr sogar erst lief, wo es um Scientology geht. Und wo wirklich mal komplett die ganze Geschichte von Scientology, diese Ideologie erzählt wird. Und das ist einfach einerseits gruselig, wenn dann von den Leuten, von so Aussteigern, also dieses Going Clear baut halt auf Zeugenerzählungen von Aussteigern auf Und da, wo man dann sieht, okay, die, einige sind irgendwie schon in den 90ern ausgestiegen, aber manche sind irgendwie sind erst 2 Jahre raus.
Ja.
Und diese ganze Ideologie, die sich da aufgebaut hat um diesen L. Ron Hubbard und jetzt sein Nachfolger, der da irgendwie sich an die, so quasi so eine Machtübernahme hatte, es hat schon irgendwie fast Züge von Nordkorea. Und dass die irgendwie die Steuerbehörde der USA also wirklich übermannt haben, so dass sie als, es ging ja lange darum, Kirche. Ist jetzt Scientology eine Kirche oder eine Sekte, und die haben einfach die Steuerbehörden gestalkt und mit Klagen überzogen. Und da hat einfach die USA, eines der mächtigsten Länder der Welt, musste vor einer Sekte sich eingestehen, dass sie da die Schwächeren sind.
Na, ist schon erschreckend.
Ja. Und es gibt ja Scientology auch in Deutschland und die sind auch richtig gefährlich. Also es sind ja, die sind ja nicht lustig, sondern also die machen dann auch so irgendwie, wenn du da dich kritisch, öffentlich kritisch gegen sie stellst, dann stalken die dich ja richtig und machen hier richtig Psychoterror wie die Stasi.
Ja, die haben ja so eigene so Geheimpolizei,
ja,
ähnliche Sachen. Also alles andere als Spaß.
Ja, ich glaube, das war mal der Holgi, der ein Interview hatte mit jemand von als Anonymous Deutschland noch es gibt so eine Facebook-Seite, die heißt Anonymous Deutschland, das sind nur so Rechtsradikale.
Ja.
Aber als Anonymous noch ziemlich neu war, da haben die sich damit hervorgetan, dass die Scientology ziemlich in Berlin geärgert haben.
Mhm.
Und dann Holgi hat mal jemanden davon interviewt, der sich da halt so einsetzt und vor diesem Gebäude steht von Scientology und immer so mit Straßen, also so die aussehen wie Ortsschilder und wo dann drauf steht Vorsicht, gefährliche Sekte, und auch immer die haben ja auch irgendwie auf dem Pariser Platz vom Brandenburger Tor immer manchmal so Stände mit ihren Beratungen, also die machen ja auch irgendwie so Drogenberatung und locken damit die Leute. Die ärgern die oder haben sie damals immer so ein bisschen geärgert, was ich ziemlich cool fand. Ich habe immer so eine morbide Faszination für Sekten.
Ja, das ist halt fies, ne? Das ist halt die greifen da an, oder beziehungsweise an den empfindlichsten Punkten an, sprich sie versuchen Menschen für sich zu gewinnen, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens stehen. Wo es halt einfach nicht mehr für sie nicht mehr weiterzugehen scheint, ne, wo sie irgendwie was auch immer, seien es jetzt irgendwelche beziehungstechnischen Probleme haben oder finanziell kurz vor dem Ende stehen. Also irgendwie sind sie so geschickt darin, Leute zu finden, die kurz davor sind, irgendwie aufzugeben oder zumindest irgendwie keinen Ausweg wissen, und versuchen die dann eben abzugrasen, um für ihre Ideologie da Nachahmer oder Nachwuchs zu finden.
Ja, das ist halt ziemlich fies. Das ist das Problem, was man immer hat bei Ideologien generell. Dass man da hingeht und die Leute, die so ein bisschen ratlos und hilflos sind, halt abgreift, indem man ihnen ein Heißversprechen bietet und ein Versprechen auf einfache Antworten. Und ja, da greifen halt viele schnell zu. Das ist halt wirklich problematisch.
Ja, ich habe noch eine Empfehlung, was gerade eingefallen. Am 30. März startet eine neue Hulu-Serie, die heißt The Path, mit Aaron Paul aus Camera von Breaking Bad und Hugh Dancy, der hat Graham Wilson in der Hannibal-Serie gespielt. Und das ist auch so eine Serie, die sich halt um eine Sekte dreht. Und irgendwie halt um so Machtkämpfe in der Sekte, und irgendwie Hugh Dancy ist dieser Sektenführer. Und kann ich an dieser Stelle mal empfehlen. Wird wahrscheinlich etwas später in Deutschland anlaufen, aber kann man mal auf dem Schirm haben.
Klingt spannend.
Ja. Kommen wir zum letzten Trailer. Wieder was im Kongress zu tun. Diesmal nicht Prospektive. Also diesmal geht es um ein retrospektives Projekt, nämlich den Film All Creatures Are Welcome, oder All Creatures Welcome. Ein Dokumentarfilm hauptsächlich über das letzte Camp. Aber sie haben auch viel auf dem letzten Kongress gedreht. Die Regisseurin heißt Sandra Trostel.
Aber lass uns vielleicht erstmal den Film starten. Das dauert ja, ja etwas länger, da haben wir Zeit, das
alles abzuhandeln. Genau, wollte ich kurz mal erklären. Und sie hat einen ersten Trailer veröffentlicht, oder quasi kein Trailer, nennt man schon mehr Featurette, wo man schon erste Teile dieses Dokumentarfilms vom Camp sieht. Und da schauen wir uns jetzt an. Und wenn ihr bereit seid, kann ich anzählen.
Jo.
3, 2, 1, los. Genau. Erstmal ein Zitat, wie jeder gute Dokumentarfilm. Das ist schon ein ziemlich geiler Eröffnungsshot, muss ich sagen.
Starkes Bild, ja.
Ja, das ist auf dem letzten Camp in dieser Ziegelei aufgenommen. Da steht schon die erste Technik. Ich glaube, das sind sogar ihre eigenen Festplatten, ich weiß es gar nicht.
Seifenblasen.
Ja. Ein Dokumentarfilm über das Camp. Und wahrscheinlich auch noch über den Kongress. Und ja, es ist jetzt gerade in der Finanzierungsphase. Können wir ja mal kurz erklären. Also die erste Finanzierungsphase ist ja jetzt durch, dass sie den Film überhaupt produzieren kann auf Indiegogo. Und jetzt ist noch eine offene Kampagne, wo sie noch ein gewisses Ziel erreichen muss, um komplett frei von der Filmförderung zu sein.
Genau. Weil wenn sie sich auf Filmförderung verlässt, dann muss sie den Film erstmal unter einer Copyright-Lizenz veröffentlichen. Und das will sie natürlich nicht, weil das natürlich gegen den Spirit vom Chaos Communication Camp und Kongress spricht. Und wie viel Geld braucht sie, damit der NCC wird? Weißt du das zufällig?
Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Sie hatte da so eine Tabelle, weil ich schaue es noch mal gerade nach. Film Subsidies Involved, also das erste Ziel wurde erreicht. Es gibt jetzt ein zweites Stretched Goal, was Creative Commons ermöglicht. Und das sind, also sie hat jetzt 26.675 Euro eingenommen und sie braucht 115.000 Euro, um den Film unter einer Creative Commons Lizenz zu produzieren. Genau, gerade ist das Funding bei 28.000 Euro. Also es fehlt noch ein ganzes Stück, aber es ist natürlich geil, wenn das jetzt so zustande käme. Ja, und ich meine, Bilder vom Camp sind immer geil. Mhm.
Wart ihr auf dem Camp?
Nein, leider nicht. Wir hatten ja gleichzeitig Potstock. Ja. Mhm.
Ja, die Bilder vom Camp sind immer wieder eindrucksvoll. Diese Farben, gerade abends, so diese Lichtermeere.
Ja. Das ist auch gut, dass sie da mal wieder eine Doku machen. Es gab ja mal, wie Tim gesagt hat, von den alten Camps gab es ja schon mal vom CCC eigene Dokus, aber das ist dann schon nochmal gut, wenn sie dann mal was Professionelles haben, was man auch mal zeigen kann.
Das zerrt Auto und die Mate-Karte.
Da kann ich noch kurz die Podcast-Episode von Logbuch Netzpolitik mit ihr empfehlen.
Genau.
Oh ja. Wollte sie das nochmal alles etwas genauer auseinandernehmen, wie das jetzt alles ist.
Ich glaube, sie hat erzählt, dass sie da irgendwie noch gar nicht so lange in dieser CCC-Szene unterwegs ist, sondern da irgendwie vor ein paar Jahren erst reingezogen wurde und so fasziniert ist, dass sie halt darüber einen Dokumentarfilm machen wollte. Sie ist ja, glaube ich, schon professionelle Filmemacherin.
Ja.
Ich glaube, dieser Weg rum ist wichtig, besser. Also wenn man jemanden Professionelles hat, der sich gut mit Filmemachen auskennt, als wenn man jemanden hat, der schon lange beim Camp drin ist oder beim Kongress dabei ist, aber sich nicht wirklich mit Filmemachen auskennt.
Krass, sie hat das berüchtigte Gewitter aufgezeichnet.
Ja, ja.
Das, was Min korrekt verhindert hat.
Ja, man merkt halt schon, dass sie oder ihr Team, sie hat ja, ist ja damit so einem ganzen Team rumgelaufen, ein sehr gutes Gespür für Atmosphäre hat. Mhm. Und es ist natürlich auch eine Leistung, muss man ganz ehrlich sagen, überhaupt auf dem Camp zu filmen, bei den ganzen Nerds, die da schon paranoid sind. Mhm. Aber sie haben das ja sehr gut gemacht. Also sie liefen ja immer mit ihren Warmwesten rum und es sieht man schon hier, die Aluburka. Also sie hat sich ja immer, was sie auch gesagt hat, was für sie ungewöhnlich ist als Dokumentarfilmerin. Als Dokumentarfilmerin ist sie halt gewohnt, dass sie unsichtbar wird und halt das Geschehnis filmt. Und hier war es halt genau, sie musste sich halt bekannt machen und sie war halt die auffälligste Person im Raum immer. Mhm. Und das hat mir, also sie lief auf dem Kongress rum und erst war man so ein bisschen, haben sie sich gefragt, was sie macht, und dann hat man halt erfahren, dass sie so einen Dokumentarfilm dreht, und die kam dann auch zum Sendezentrum, hat gefragt, also wir werden hier gleich filmen und ist das alles okay, und war einfach auch super, sich da mit der Community abgestimmt, und das ist einfach ein sehr, sehr tolles Projekt, und gerade wenn man jetzt in dieser, also Erik und ich sind ja da jetzt seit 2 Jahren voll mit dabei und davor auch quasi per Remote-Schaltung, und das ist einfach schön. Mhm.
Da bin ich auch gespannt, wie sich das dann zeigt. Also vor allen Dingen, wie sie es schafft, wenn sie Aufzeichnungen vom Kongress ja mit reinnimmt, da die Stimmung einzufangen. Wir waren ja jetzt auf 2 Kongressen. Ich fand die Stimmung den letzten Kongress nochmal anders als auf dem ersten, wo wir waren. Da war es nochmal sehr viel, ja, irgendwie wärmer und freundlicher und ja, friedlicher irgendwie.
Bei welchem? Beim letzten oder beim vorletzten?
Bei dem jetzt, wo wir jetzt waren.
Ja, also ich würde sagen, jeder Kongress ist besser als der andere. Immer eine Steigerung. Und ja, also ich habe da mein Obolus draufgeworfen. Ich kann da leider nicht so viel beitragen, aber wir können dazu beitragen, indem wir drüber sprechen und unsere Hörerschaft dazu bringen, Geld drauf zu werfen.
Richtig.
Allein der Trailer. Ist auch insgeheim, dass sie es so machen, wie sie es mit hier dem Snowden-Film gemacht haben, dass sie den auch auf dem Kongress zeigen.
Ja, das haben sie auch gemacht.
Allein der Trailer weckt ja schon mal enormes Interesse. Zum einen auf die Doku an sich. Also das motiviert, glaube ich, schon ungemein. Und zum anderen weckt das bei mir so persönlich wahnsinnige Lust auf dieses Camp.
Ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Das war ja das Unglück mit Podstock, dass irgendwie Anfang Dezember der Termin für Podstock bekannt gegeben wurde und dann auf dem Kongress der Termin fürs Camp oder kurz davor. Und ja, ich muss auch sagen, mir war das doch etwas lieber. So, Podstock war dann doch die etwas kleinere Veranstaltung, minimal. Und wahrscheinlich wird es dann in 3 Jahren jetzt so laufen, dass da Termin nicht, dass sich nicht groß überschneiden wird.
Ja, 2019 ist das nächste Camp, genau. Aber ich glaube, das ist auch so, dass ja, glaube ich, immer wechseljährig dann noch die Holland-Veranstaltung ist, die dann, glaube ich, nächstes Jahr stattfindet.
Aha. Was ist das?
Naja, es gibt halt, da war, glaube ich, das letzte auch vor 2 Jahren oder so, das gibt halt immer so eine Art CCC-Camp in Holland, was, glaube ich, auch alle 4 Jahre ist, aber halt, glaube ich, um 2 Jahre oder so versetzt. Das heißt auch jedes Jahr anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gleich letzte Mal
hieß. Ich glaube,
das hieß OHM Observe Hack Make oder sowas.
Ah, okay. Ja, also es gibt ja ständig irgendwelche CCC-Veranstaltungen, aber das Camp und das Kongress sind halt die größten und ja, die, wo ich jetzt auch den Wunsch habe, die zu besuchen. Also so Datenspuren und solche Sachen kann man ja mitnehmen, wenn man in der Nähe ist, aber oder hier Easter Hack.
Mhm.
Aber dafür jetzt irgendwie dieses Jahr nach Salzburg fahren, ist ja auch nicht.
Nö.
Ja, da sind wir schon mit unseren Themen durch. Ging jetzt doch, ja, 2,5 Stunden. Also wir haben schon ein Weilchen gebraucht. kommen wir noch ganz kurz zu den Hausmeistereien. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben ein neues Logo und neue Cover und das ist alles noch gar nicht fertig. Das ist jetzt sozusagen, wie nennt man das, Beta-Phase.
Work in Progress.
Genau, Work in Progress. Alles neu, neues CCH, neuer Teammitglied, neues Logo. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, dann tut's uns auch leid. Ja, also wie gesagt, wir freuen uns auf die nächsten Folgen jetzt mit dem Patrick und genau, wir wollten noch das mit dem Filmklassiker ankündigen, Erik.
Ja, genau, der Filmklassiker, der geht ja jetzt in eine eigene Rubrik rein. Da wird es im April wahrscheinlich losgehen. Also bei mir ist es jetzt erstmal noch sehr voll jetzt im März und ja, im April geht es ja wahrscheinlich dann los und da brauchen wir natürlich wieder Filmempfehlungen von euch.
Genau. Ja, Filmempfehlungen für die Filmklassiker jetzt im eigenen Podcast. Aber werdet ihr natürlich trotzdem mitbekommen, wenn ihr uns in Twitter oder Facebook-Accounts folgt oder ja, aufmerksam die nächste Folge hört, wo wir wahrscheinlich drüber reden werden.
Ja, und ich würde mal sagen, ja, also welchen Film wir dann auswählen, verraten wir dann halt entweder in der nächsten Folge oder irgendwann in einer Pressekonferenz oder sowas. Da gibt's ja diverseste Kanäle, wo sowas dann angekündigt werden könnte.
Ja, wir danken, wie immer, allen unseren Spendern. Flatter läuft ja zurzeit wieder ziemlich gut. Teilweise dadurch, dass Countdown-Bot-Cast viele ranzieht, aber es sind auch durchaus immer Leute dabei, die für die Kulturpessimisten was in unseren Flatter-Hut werfen. Bei Patreon firmieren wir gerade so um die $5 pro Monat, was natürlich auch ein guter Betrag ist. Wir bekommen immer wieder was auch über PayPal.me rein. Neulich erst 20 Euro von einer gewissen Friederike, wo sie nicht dazu geschrieben hat, für welchen Podcast das jetzt genau ist. Wenn das jetzt für die Kulturpessimisten war, dann bedanken wir uns hier. Ja, also eure Unterstützung kommt immer sehr gerne an. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir irgendwie mal wieder unterwegs werden, Podstock-Kongress auch natürlich neue Aufkleber drucken müssen. Dazu wird das Geld eingesetzt und ja, zu eventuellen Hosting-Kosten fallen ja natürlich an, Auphonic-Kosten. Und ja, das ist natürlich sehr schön, wenn sich das durch die Gemeinschaft trägt. Und ja, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen Mit-Podcastern und sage ciao.
Ciao.
Abschalten. Genau. Und jetzt abschalten.
Das muss also sein. Herr Lustig? Herr Lustig?
Ja, bitte?
Ja, wo soll ich anfangen? Mein Name ist Fuchs. Fritz Fuchs. Ich hab da...
Die Post ist da.
Klaus-Dieter, nun lass den jungen Mann doch mal ausreden. Sie haben was?
Ja, ich hab da was bekommen, das anscheinend Ihnen gehört. Haben Sie einen Moment Zeit?
Ja.
Ja, also hier, das muss ich Ihnen zeigen.
Das ist ja ein Ding. Meine lebenswandelnde Betrachtungsmaschine. Das gibt's doch nicht.
Wie hat die Briefträgerin gesagt? Ist wohl etwas länger liegen geblieben.
Ja. Diese Auslöseautomatik hier, ja? Noch ohne Computer, ohne Elektronik. Sowas würde man doch heute überhaupt nicht mehr bauen.
Sagen Sie das nicht. Ich habe sie nachgebaut und sie funktioniert. Fast.
Ja, sie haben... Wo steht sie denn?
Am Bauwagen.
Im Elchwinkel? 23?
Ganz genau da. Also ich habe Ihren Bauwagen vor dem Schrotthändler gerettet und renoviert und naja, deswegen ist wohl Ihre Post bei mir gelandet.
Eine ganze Menge Neuigkeiten für meinen alten Kopf. Wissen Sie, ich bin ja nur ganz zufällig in Bärstadt, weil unser Jahrestreffen hier stattfindet.
Ja. Mechanik mit Herz.
Wollen Sie die Maschine mal sehen?
Ach, wissen Sie, eigentlich ist das mit Bärstadt und dem Bauwagen längst vorbei. War eine schöne Zeit.
Aber uneigentlich?
Uneigentlich? Ist man, glaube ich, nie zu alt, um sich noch mal zu widersprechen. Mein guter alter Bauwagen. Die Stuhltreppe ist ja auch noch da.
Klar, die war doch noch prima in Schuss.
Ja.
Keks, komm doch mal, wir haben Besuch.
Keks? Ach, du bist das. Hallo, Keks. Ach, meine Maschine.
1:1 nach Ihrem Bauplan.
Ja, wirklich. So wie meine Maschine damals.
Ja, nur dass Sie damals noch keine Digitalkamera hatten. Oh, ich glaube, gleich ist es soweit, die Maschine löst aus. Ja. Mist. Jetzt habe ich die Stelle hier schon dreimal geölt, aber es hakt immer wieder.
Aha, ja. Ich darf mal, ja?
Ja.
Ja, sagen Sie, haben Sie zufällig ein Stück Schweinespeck im Haus, im Bauwagen?
Ich glaube schon. Ja. Haben Sie Hunger?
Nee, aber eine Idee. Na, Keks, du musst jetzt ganz tapfer sein. Der Speck ist leider nicht für dich.
Ja. So, reicht das?
Ja, ich denke schon, danke. So, nämlich. Ja, die ideale Lagerschmierung.
Ah, mehr Speck, weniger Reibung. Das muss ich mir merken.
Ja, tun Sie das. Sind Sie im Alter, lässt ja so manches nach. Die Augen, die Ohren, die Sportlichkeit. Aber man gewinnt Erfahrung.
Ja, das sehe ich.
Ja. Mhm. Läuft ja wie geschmiert.
Was ist denn eigentlich auf dem zweiten Film drauf?
Das war, kann mich nicht mehr erinnern.
Na ja, dann lassen wir uns einfach überraschen.
Ja, hübsch haben sie es hier. Naja, ein bisschen zu aufgeräumt. Für meinen Geschmack.
Ja, fühlen Sie sich trotzdem wie zu Hause. Ja. Was zu trinken?
Oh ja, gern. Ein Gläschen Rotwein, wenn Sie...
Kann ich leider nicht mit dienen. Ja. Wie wär's mit einem Radler?
Gerne, danke.
So, dann wollen wir mal.
Ja. Ein Löwenzahn im Lauf der Zeit. Ja.
Aha, eine Löwenzahnknospe. Ja. Nein, die wächst noch. Und das müssen die Blütenblätter sein. Ja, so entfaltet sich die Blüte, genau. Schön. Dann verblüht und dann... Daraus wird eine Pusteblume. Genau. Ein Löwenzahn im Lauf der Zeit. Schön.
Ja, wirklich schön. Auch heute noch, nicht?
Ja, man merkt ihm sein Alter überhaupt nicht an.
Hallo! Jemand zu Hause?
Ach, der Nachbar, Paar Schulke?
Hallo!
Herr Paschulke, was gibt's?
Also diese Maschine, die Sie da gebaut haben, Herr Lustig, die macht mich wahnsinnig. Dieses ewige Kuckuck. Herr Lustig.
Ja, ich bin's. Ich bin's wirklich. Aber die Maschine, die hat er gebaut.
Ja, aber er hat sie erfunden.
Aha.
Erster Preis beim Jungforscherwettbewerb 1954 für die Lebenswandel-Betrachtungsmaschine.
Also das ist ja wunderbar, dass ich Sie hier noch mal wiedersehe, Herr Lustig.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Aber das nächste Mal rufen Sie vorher an. Dann besorge ich uns ein schönes Stück Sahnetorte.
Na, das nächste Mal. Ich glaube, diese Zeitreise, die wird einmalig bleiben.
Ach so. Schade. Aber Ihr nervtötender Kuckuck, Herr Fuchs, der...
Hält ab jetzt den Schnabel. Versprochen, zumindest draußen.
Na gut. Also dann, Wiedersehen.
Wiedersehen.
Ach, Sie haben sich übrigens überhaupt nicht verändert, Herr Lustig.
Sie auch nicht, Herr Paschulke. Ja dann, schönen Dank und tschüss.
Ich danke Ihnen und tschüss.
Muss ich denn zu Humphrey hinaus?
Keks, wo bist du denn?
Ja, na, ja, das war ja eine einmalige Zeitreise, was?
Tja, und die ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig abschalten. Tschüss.